Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nun mal deutlich, der Friseur-Podcast von und mit Lars Nikolaisen. Fast live aus Hamburg.
Es ist Mittwoch, der 8. September 2021. Ich bin Lars Nikolaisen und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Nun mal deutlich. Heute bei mir zu Gast ist mein Sohn. Ja, und damit herzlich willkommen zur 52. Folge vom Nun mal deutlich Podcast. Schön, dass ihr mich und ganz besonders, dass ihr diesen Podcast nicht vergessen habt. Die Sommerpause dauerte ja nun deutlich länger, als das je geplant war. An dieser Stelle meinen herzlichen Dank für die vielen Beileidsbekundungen, die ich erhalten habe, für die große, große Anteilnahme, die ich erfahren durfte. Das hat mir und meiner Familie wirklich sehr gut getan. Also an dieser Stelle wirklich meinen herzlichen Dank und ich brauchte auch meine Zeit, das gebe ich zu. Aber diese große Podcast-Pause war jetzt nicht nur familiär bedingt, sondern wir befinden uns auch in super anspruchsvollen Zeiten. Also ich weiß nicht, wie es bei euch in euren Geschäften, in eurem Teil des Berufslebens so ist, aber ich finde, es ist momentan eine unglaublich anspruchsvolle Zeit. Viele Dinge, die zu klären sind. Wir reden bei uns intern immer von Baustellen. Wir haben viel zu viele Baustellen, die momentan offen sind, die bearbeitet werden müssen. Und wenn man in so einer Phase lebt, dann heißt es auch gleichzeitig, viele andere Dinge müssen einfach auch mal einen Schritt zurück. Ob das jetzt private Dinge sind oder auch in diesem Fall dieser Podcast, dann kann man das halt in der Regelmäßigkeit, in der man dazu eigentlich Lust hätte, gar nicht aufrechterhalten. Und da ich aber große Lust habe, diesen Podcast weiterzuführen und wir ja nun gerade in unserer Branche auch so viele Themen haben, über die man mal sprechen muss, über die man mal diskutieren sollte, bei denen man mal unterschiedliche Sichtweisen auch mal aufzeigen sollte, deswegen habe ich mir eine ganz leicht optimierte Struktur für diesen Podcast einfallen lassen. Ab sofort wird der Nun mal deutlich Podcast monatlich erscheinen, damit wir auch wieder eine gewisse Regelmäßigkeit hinbekommen. Und jede neue Nun mal deutlich Podcast-Folge erscheint am Anfang eines Monats innerhalb der ersten 10 Tage. Darauf könnt ihr euch verlassen. Das ist das, was für die nächsten Monate geplant ist. Ja, und obwohl wir so viele Branchenthemen besprechen könnten, so befinden wir uns doch in einem ganz besonderen Monat. Und deswegen möchte ich mit euch heute gerade nicht über ein spezielles Branchenthema sprechen, sondern über Politik. Am Sonntag, den 26. September 2021, werden sich nicht nur viele Intercoiffeure in Leipzig beim Intercoiffeur-Festival befinden, sondern ganz Deutschland ist aufgerufen, eine neue Bundesregierung zu wählen, die Mitglieder des Bundestages neu zu wählen. Es ist Bundestagswahl. Sogar in, jetzt im Moment der Aufnahme in 2,5 Wochen. Ist also wirklich nicht mehr lange hin. Und es ist natürlich ein unglaublich spannender Wahlkampf diesmal, weil mehr oder weniger alle großen 3 Parteien, wenn ich mal die Grünen damit dazu nehmen darf, also CDU, CSU, SPD und Grüne, diese 3 Parteien in den letzten Wochen immer mal wieder an der Spitze der Umfrage waren. Jetzt stand jetzt aktuell, das ist die SPD, aber es waren vor ein paar Wochen war es die CDU, davor waren es die Grünen. Also es ist ein unglaubliches Hin und Her und so richtig weiß man noch gar nicht, wie geht diese Wahl eigentlich aus. Es kann immer noch mal passieren, dass morgen eine Schlagzeile kommt und nochmal alles wieder ändert. Und auch in meinem Freundeskreis und auch in meinem Berufsbekanntenkreis wird wieder mehr über Politik diskutiert. Und ich merke dabei, dass auch da der Ton so ein wenig rauer wird. Also ich denke, wir haben noch lange nicht, zum Glück, wir haben noch lange nicht eine Situation erreicht, die mit Amerika vergleichbar ist, wo es fast schon unüberwindbare Differenzen gibt zwischen Republikaner und Demokraten. Soweit ist es bei uns noch nicht, aber der Ton wird schärfer. Ich habe auch das Gefühl, Menschen, weil halt viele politische Themen so komplex sind, wissen nicht so wirklich die richtige Antwort. Was ist denn nun für sie ganz besonders wichtig bei dieser Wahl? Und zu wählen, das wissen wir alle, ist wichtig. Ich glaube, bei dieser Wahl ist es jetzt ganz besonders wichtig. Nach 16 Jahren Kanzlerschaft von Angela Merkel, es wird eine neue Person ins Kanzleramt kommen. Und welche Richtung wollen wir da vorgeben? Ich glaube, viele von euch haben da schon eine gewisse Tendenz, aber man fühlt sich auch noch so ein wenig unentschlossen. Und deswegen habe ich mir mal überlegt, ich würde jetzt ungerne über, weiß ich nicht, irgendeinen neuen Farbservice im Friseurhandwerk sprechen, sondern ich würde gerne mal mit einem Profi sprechen, wie er diesen Wahlkampf empfindet, wie er diese Wahl empfindet und möchte auch so ein bisschen rauskitzeln, Dinge zu erfahren, die man eventuell ja im Laufe seines Lebens schon wieder vergessen hat oder wo man sagt, okay, was ist bei einer Bundestagswahl besonders wichtig? Und deswegen habe ich mir einen Politikwissenschaftler in dieses Podcast-Studio eingeladen. Und ich habe es ganz am Anfang dieses Podcasts gesagt, es ist natürlich für mich ein ganz besonderer Mensch, denn es ist mein Sohn oder es ist der Sohn von Simona und von mir. Es ist Bennett Nikolaisen, 25 Jahre alt, Politikwissenschaftler, studiert in Bremen, arbeitet für einen Think Tank auch in Berlin, für das Aspen-Institut, wo es um deutsch-amerikanische politische Beziehungen geht. Und mit unserem Sohn Bennett über Politik zu diskutieren, das ist unglaublich spannend und auch bereichernd für mich, denn er ist da echt so ein Nerd geworden, im positiven Sinne, ist super interessiert. Sein Berufswunsch ist definitiv nicht in die aktive Politik zu gehen. Er ist also auch kein Mitglied einer Partei. Er versucht, jeder von uns, denke ich, hat auch Tendenzen, wo man politisch steht, aber er versucht wirklich, wenn man sich mit ihm unterhält und wenn man sich über Politik am Küchentisch mit ihm unterhält, er versucht wirklich Standpunkte von fast allen Parteien auch zu verstehen und richtig einzuordnen. Und es ist unglaublich spannend, mit ihm über Politik zu sprechen. Und ja, diese Podcast-Folge wird jetzt super politisch. Ich hoffe, dass viele von euch das freut und dass man sagt, oh, jetzt bin ich mal gespannt, worüber sprechen die, über welches politische Thema und ja, generell über diese Bundestagswahl. Es kann aber natürlich auch gut möglich sein, dass es einige von euch gibt, die sagen, oh Gott, Politik ist so überhaupt nicht das, was mich interessiert. Das will ich alles mir nicht anhören. Ja, dann kann ich euch dazu natürlich nicht zwingen, aber ich würde euch zumindest mal den Vorschlag machen. Hört euch mal die ersten 5 bis 10 Minuten an. Und wenn das für euch in eine völlig uninteressante Richtung geht, ja, dann hören wir uns im Oktober wieder. Dann ist es leider für euch, ist dann diese Folge am Thema vorbei. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass viele von euch das ganz interessant und ganz spannend finden, weil wir Politik aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten. Immer natürlich im Fokus die Bundestagswahl in diesem Jahr. Und ja, jetzt kann ich nichts anderes wünschen als gute Unterhaltung, spannende Unterhaltung. Mir hat dieses Gespräch mit meinem Sohn unglaublich viel Spaß gemacht. Herzlich willkommen beim Nur mal deutlich Podcast, Bennett Nikolaisen.
Ja, hallo.
Auf einer Skala von 1 bis 10, Bennett, wie hoch ist bei dir die Vorfreude auf diese Bundestagswahl?
Also von Vorfreude ist schwer zu sprechen, glaube ich. Bisschen Nervosität ist dabei.
Nervosität?
Ja, natürlich. Wie das ausgehen wird, ist ja noch nicht sicher. Und darüber werden wir auch heute ein bisschen sprechen. Aber von der Skala von 1 bis 10, 8.
Ah ja, also ist schon die Vorfreude schon relativ hoch.
Ja, ist... Man,
oder die Spannung, nehmen wir mal
genau,
vor.
Die Spannung.
Bei Vorfreude wäre es ja so, als ob man jetzt sagt, man freut sich auf irgendeine Party.
Ja.
Ich sag mal, so eine Bundestagswahl ist dann eher wie so ein HSV-Spiel. Du freust dich zwar, dass der HSV mal spielt, aber hast eigentlich Angst, dass er sowieso wieder verlieren wird.
Das trifft es relativ gut tatsächlich. weil es war ja auch, wenn man ehrlich ist, wenn ich bei den Fußballmetaphern bleibe, für den neutralen Betrachter ist es ein spannender Bundestagswahlkampf, weil es hoch und runter gibt. Es gibt ganz viele verschiedene Szenen, die man sich nochmal betrachten kann. Und ja, also für den neutralen Betrachter, wenn es das bei einer Bundestagswahl heutzutage noch wirklich gibt, sehr spannend.
Das stimmt. Und wie unterscheidet sich denn diese Bundestagswahl für dich ganz persönlich von all den anderen Bundestagswahlen zuvor? Denn du bist ja jetzt schon seit einiger Zeit in deinem Politikwissenschaftsstudium und ich könnte mir vorstellen, dass du diese Wahl nicht nur aus der Brille eines Wählers betrachtest, sondern halt auch aus deiner professionellen Sicht.
Ja, ganz klar. Also wenn ich mal zurückdenke an die letzte Bundestagswahl, da konnte ich ja auch schon wählen, war allerdings noch nicht in meinem Politikwissenschaftsstudium. Und das heißt, wenn ich zurückblicke auf 2017, da war meine Herangehensweise war ganz anders, so ein bisschen. Anders, meine Prioritäten waren anders gesetzt, ich habe den Wahlkampf anders verfolgt. Und jetzt natürlich mit der Brille von einem Politikwissenschaftler ist es nochmal viel spannender eigentlich. Man beschäftigt sich mit ganz vielen Themen, mit denen man sich davor gar nicht beschäftigt hat. Ich glaube, ich bin viel mehr in Umfragen drin, schaue mir Werte ganz anders an, also Wahlwerte, was ist den Leuten wichtig? Man verfolgt diese Wahl einfach anders, glaube ich, als ein ganz normaler Wähler, der sich vielleicht mal ein Parteiprogramm durchliest, sondern man ist ja schon so ein bisschen Politik-Nerd und schaut dann immer noch mal weiter. Ja,
man hat das so 24-7 im Blick, ne? Während andere vielleicht, gerade diejenigen vielleicht, die sich einer Partei eh zugehörig fühlen, verfolgen vielleicht vieles andere gar nicht so, weil sie sagen, ich wähle eh immer das Gleiche.
Ja, ja, das gar nicht mal so unbedingt das Gleiche, aber ich glaube, viele Leute haben ja auch gar nicht so die ganze Zeit dafür. Man kann es ja so ein bisschen sehen, das ist jetzt eine Art von einem Job, den man hat oder halt Studium. Und das heißt, damit beschäftigt man sich. Und für ganz viele andere ist es halt eine Wahl, damit beschäftigt man sich ein bisschen. Schaut vielleicht jetzt, das Triell hat man geschaut, vielleicht war das das erste Mal, dass man so ein bisschen diese Kandidaten überhaupt gesehen hat. Und das ist vielleicht auch für die mentale Gesundheit manchmal vielleicht auch ganz angenehm, weil es gibt ja schon
einige,
dass man sich nicht immer alles anguckt, sich nicht über alles 3-4 Mal Gedanken macht und alles nochmal versucht zu analysieren und natürlich auch immer so ein bisschen den Blick hat, wie würde man das selbst vielleicht anders machen, ist vielleicht auch nochmal was, was ganz hilfreich ist und ganz angenehm.
Mehr oder weniger zum Schluss unseres Gespräches möchte ich dich schon fragen, ob es eine Partei, eine Kandidatin, einen Kandidaten gibt, wo du jetzt, naja, was haben wir, 3 Wochen ungefähr vor der Wahl, wo du dich tendenziell hinbewegst. Ob du die Frage nachher beantwortest, weiß ich nicht. Aber jetzt in diesem ersten Teil möchte ich das gar nicht unbedingt wissen. Möchte aber dennoch, weil du gerade das Triell angesprochen hast, dich einmal fragen, wie zufrieden bist du denn eigentlich mit dem Wahlkampf in diesem Jahr von allen Parteien? Fühlt man sich gut informiert? Fühlt man sich mitgenommen? Ich persönlich muss sagen, ich habe vor wenigen Wochen gedacht, echt, ist bald Bundestagswahl, weil du gar nichts mitbekommen hast. Und jetzt irgendwie überschlägt es sich, gerade jetzt mit dem Triell, dann kommen auch die ganzen Plakate. Jetzt auf einmal kommt da ganz viel Zug rein.
Ja, also ich denke schon, dass man seit Frühjahr ungefähr auch, als es jetzt so ein bisschen abgenommen hat mit Covid, als man so ein bisschen da rausgekommen ist, hat man ja schon gesehen, dass die Parteien viel mehr in den Wahlkampfmodus geschalten haben. Dann halt natürlich auch mit den Vorstellungen ihrer Spitzenkandidaten. Oder.
Das hat ja aber auch gedauert, ewig, bis die Grünen, bis die CDU sich mal positioniert hat.
Das stimmt, aber man hat ja trotzdem allein im Vorweg, gerade bei der CDU, bei den Grünen weniger, aber gerade bei der CDU hat man das ja doch schon sehr öffentlich mitbekommen, wie dieser ganze interne Wahlkampf auch abgelaufen ist. Und das war ja schon immer, zumindest bei mir, ein Großteil der Nachrichten ja auch.
Ja, okay.
Aber jetzt zurück zu der Frage, wie zufrieden ist man, fühlt man sich gut informiert? Ich glaube, ich schon. Ich frage mich, wie das im Allgemeinen ist, wenn man jetzt halt nicht wirklich sich irgendwie jeden Tag damit beschäftigt. Gerade beim Triell fand ich, dass dort oftmals die inhaltlichen Punkte ein bisschen vernachlässigt wurden.
Echt?
Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, dass, also es wurden Fragen gestellt, inhaltliche Fragen, die wurden allerdings oftmals gar nicht so inhaltlich beantwortet, sondern es hatte das Gefühl, oftmals wurde so ein bisschen abgeschweift, es wurde teilweise an einigen Stellen persönlich und
ja, aber doch relativ wenig. Also ich empfand, wenn ich das vergleiche mit einigen Kanzlerduellen, gerade bei der letzten Wahl Merkel gegen Schulz, das war sowas von langweilig. Ich empfand das in diesem Fall, bei diesem ersten Triell, übrigens das Wort Triell, gab es das davor schon? Das ist eine Erfindung von RTL oder ich habe das Wort davon noch nie gehört.
Wahrscheinlich gab es das schon, es benutzt nur niemand, weil wann muss man das denn auch benutzen?
Genau, merkwürdig. Aber ich empfand schon, man hat sich bemüht, auch die Moderatoren, die ich zu Beginn super, super flach fand und ganz schlecht, so von wegen warum kann Scholz kein Kanzler, warum kann Laschet? Und da haben alle drei gut reagiert, dass sie auf diese persönliche Schiene gar nicht gegangen sind. Ganz klar. So, aber im Laufe dieser 1,5 Stunden oder wie lange das ging, fand ich schon, waren die Fragen anständig, weil man kann nicht jedes Thema besprechen, gerade Digitalisierung, was mich interessiert hätte, kam gar nicht vor, aber es gab so ein paar Punkte, ob das jetzt Afghanistan war oder Corona oder so, wo man sagt, und da lassen wir uns jetzt mal 20 Minuten Zeit. Und ich empfand schon, dass da zumindest, habe ich Frau Baerbock in Erinnerung, dass relativ konkret gesagt worden ist, so konkret man es sagen kann natürlich, wofür steht man eigentlich? Also insofern empfand ich es inhaltlich stärker, als ich es erwartet habe. So, das wollte ich sagen.
Ja, ich glaube, gerade wenn man zurückguckt auf Merkel gegen Schulz, war das Problem, dass die beiden Parteien zu der damaligen Zeit sich sehr, sehr ähnlich waren. Ich finde, das hat man jetzt schon in den letzten 4 Jahren, hat sich das ja so ein bisschen anders entwickelt. Man hat bei der SPD, dass sie noch mehr in die soziale Gerechtigkeit schien, auch in ihrem Programm wieder gerückt sind. Ich fand, man hat gesehen, darunter hat, glaube ich, auch das Duell dann bei der letzten Bundestagswahl gelitten, dass die beiden Spitzenkandidatinnen sehr, sehr ähnlich waren. Und jetzt hast du ja schon doch einen deutlichen Unterschied, gerade noch mit einer Frau Baerbock da drin, die halt eine grüne Perspektive reinbringt, dass du da natürlich mehr Reibungspunkte hast. So. Mhm. Aber
und dass man sich deswegen positionieren muss.
Ja.
No, ja, also wie gesagt, ich empfand das erste Triell, mehr konnte ich ja bisher nicht sehen, aber das fand ich jetzt besser, als ich es erwartet habe. Wobei ich das für mich persönlich ganz lustig fand, weil für mich war ganz klar, und ich bin schon relativ, also ganz neutral bin ich nicht, ja. Wäre schon neutral, wer sich mit Politik beschäftigt, aber ich habe versucht, das relativ neutral mir anzuschauen und empfand, gab es einen Gewinner? Nö, eigentlich nicht. Ich fand die Baerbock angriffslustig, der Laschet war angriffslustig. Der Einzige, der für mich, also einen Gewinner hatte ich da nicht, aber der für mich verloren hat, war Scholz. Weil der war derjenige, der die meisten Politikfloskeln rausgehauen hat, der sich am wenigsten irgendwie konkret hat festlegen wollen. Das fand ich wirklich schwach. Und dann sehe ich nachher diese Nachbetrachtung, diese Forsa-Umfrage. Und wer hat gewonnen? Scholz. Da denkst du so, was? Das gibt's doch gar nicht.
Ja, ich fand's lustig, weil man hat schon gesehen, Laschet und Baerbock, Laschet mehr als sie, glaube ich auch, waren, wie du meintest, angriffslustig, sind aggressiver vorgingen, wurden auch teilweise lauter. Vor allem Laschet ist ja an einigen Punkten wirklich ein bisschen auch in dieses Emotionale abgerutscht. Und Scholz hatte, glaube ich, den Vorteil einfach, dass er sich so ein bisschen zurücklehnen konnte. Er wusste, er ist in den Umfragen vorne. Er ist Vizekanzler und hat deswegen so ein bisschen die Position vielleicht, die an Angela Merkel in diesem...
Ja, ja.
Genau, aber genau so hat er ja sogar auch ein bisschen gesprochen. Ja. Ich meine, wir kennen ihn aus Hamburg. Hat er sich auch schon immer sehr öffentlich, sehr, sehr ruhig gehalten.
Das stimmt.
Er ist halt sehr staatstragend aufgetreten, einfach also, in dem Duell.
Da hast du recht, er bleibt sich treu. Also
genau.
So wie er da ist.
Genau, und ich glaube, das war ein Vorteil vielleicht für ihn in diesem doch manchmal ein bisschen aufgehitzterem Triell. Einfach, weil er die Möglichkeit hatte, Angela Merkel und ich haben das umgesetzt, das hat er auch ein paar Mal gesagt und so, wo du gesehen hast, okay, er nimmt das schon so ein bisschen für sie ein, weil er weiß, das kann man ja auch lesen, dass Angela Merkel immer noch die beliebteste Politikerin ist in unserem Land. So, und mit großem Abstand. Und danach kommt er.
Mhm.
Und deswegen glaube ich, dass er so ein bisschen diese Chance halt nutzen kann und weiß, die anderen beiden sind nicht so beliebt. Die gehen sich ein bisschen inhaltlich noch mehr an.
Mhm.
Und ich kann mich hier so ein bisschen zurücklehnen und meine ruhige Schiene eher fahren und so ein bisschen das ruhige Gewässer so ein bisschen sein.
Da wären wir schon bei einer Frage, die ich mir notiert habe. Partei oder Kandidat, beziehungsweise Partei oder Kandidatin, was ist aus deiner jetzt professionellen Sicht als Politikwissenschaftsstudent am Ende wichtiger für die Entscheidung, wo Menschen ihr Kreuz machen? Ist es die Partei oder ist es die Person?
Also, das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber ich glaube, es ist sehr, ich würde sagen, dass es logisch ist, dass man ja eigentlich im letzten Endeffekt auf die Partei schauen sollte, gerade weil natürlich die Person wird Bundeskanzlerin, wird Bundeskanzler, okay. In Deutschland hat diese Person aber auch nur eine gewisse Macht. Sie ist nicht wie ein Präsident, es ist nicht wie in den USA, wo du ja mit dem Präsidenten eine klare Machtposition hast, die viel einflussreicher ist im ganzen Gesetzesprozess. Mhm. Und in Deutschland hast du halt die Chefin der Regierung als Bundeskanzlerin. Und deswegen ist halt die Partei am Ende doch wichtiger, würde ich sagen.
Nee, da würde ich dir sofort zustimmen. Ich habe diesen Blickwinkel so konkret mir noch gar nicht angeschaut, aber ist absolut logisch. Die Frage ist nur, es studieren ja nicht. Wie viele Menschen dürfen in Deutschland wählen? 60 Millionen?
Dieses Jahr sind 60,4 Millionen.
Wir haben ja nicht 60 Millionen Politikwissenschaftler. Nein. Sondern wir haben ja ganz viele, die sich mit Politik nicht auseinandersetzen. Deswegen nochmal die Frage, glaubst du wirklich, dass die meisten Menschen, die Briefwahl machen oder zur Wahlkabine gehen, dass die ihr Kreuz machen wegen der Partei oder am Ende wegen des Menschen? Ich weiß es wirklich nicht.
Also das ist jetzt eine andere Frage, weil davor war es ja, was ist aus deiner Sicht wichtiger, wo man sein Kreuz macht?
Richtig, das stimmt.
Und das denke ich, am Ende ist es wichtiger, dass man inhaltlich mit der Partei übereinstimmt, dass man die Ziele gut findet und dass man die unterstützen kann.
Okay.
So. Ich glaube allerdings, dass der Großteil der Menschen einen viel höheren Wert auf die Person an sich legt. Und dass die Person, der Spitzenkandidat, die Spitzenkandidatin, deutlich einflussreicher ist bei der letztendlichen Wahlentscheidung einer Mehrheit der Wählerinnen
genau,
und Wähler.
Genau, die mag ich nicht.
Ganz genau, so einfach weil diese Person ist das Gesicht der Partei.
Ja.
Und diese Person siehst du. Und damit ist es, man würde es sich wünschen, dass man in Deutschland mehr auf die Partei guckt, weil so ist unser System halt ausgelegt. Aber das ist,
kompliziert,
ein,
oder?
Ja, aber es ist ein Wunschdenken einfach nur.
Ja.
Es ist ein Wunschdenken, weil die Leute denken natürlich auch, diese Person, die vertritt mich jetzt. Die vertritt unser Land in der globalen Weltgesellschaft.
Stimmt.
Und das hat man natürlich auch immer im Kopf.
Das stimmt, das habe ich gelesen bei, weiß jetzt gar nicht, Facebook oder Twitter, ist letztendlich auch völlig wurscht. Nach dem Triell hat irgendeiner meiner Freunde, dem ich folge, geschrieben, ey, ich kann mir weder Frau Baerbock noch Herrn Scholz noch Herrn Laschet vorstellen, neben einem Putin, neben, name it jetzt, ne? Da kannst du ja jeden großen Präsidenten nehmen, ne? Wo du sagst, also in dieser Weltpolitik. Und ich habe dann kurz überlegt, weil anscheinend dieser Person das halt wichtig ist bei der Wahl. Darauf wollte ich jetzt hinaus. Ja. Ne? Aber ich habe dann kurz überlegen, habe ich gedacht, wie sah denn Frau Merkel vor 16 Jahren aus?
Ganz genau.
Hättest du der Angela Merkel, die vor 16, 17 Jahren Vorsitzende der CDU war, zugetraut, dass die so ein Standing, so ein Respekt weltweit bekommt? Natürlich nicht. Und deswegen, egal wer das nachher wird, diese Person wird sich auch weltpolitisch ein Stück weit freischwimmen. Das glaube ich schon, egal wer es wird.
Absolut. Ich glaube halt, dass man einen Vorteil hat, wenn man ein bisschen jünger ist wahrscheinlich auf der Weltbühne einfach. Gerade weil du mehr Zeit hast, dich noch zu entwickeln potenziell. Du hast vielleicht bist nicht so festgefahren schon in manchen Schienen von auch Handlungen oder Normen, die es auf der Weltpolitik gibt. Ich meine, können wir uns jetzt Macron angucken zum Beispiel, ist ja schon international gesehen ein sehr anerkannter Präsident.
Trudeau aus Kanada.
Genau, bei Trudeau weiß es jetzt weniger, aber zum Beispiel Macron hat ja innenpolitisch in Frankreich ja schon ein schwierigeres Standing. Mhm. Aber wenn wir uns mal außenpolitisch angucken, würde ich mal sagen, gerade in der Europäischen Union hast du ja viele, die einen Macron sehen als einen sehr würdevollen Präsidenten, der sein Land gut vertritt.
Da hast du recht, stimme ich dir sofort zu, ja.
Und ich glaube, wenn man so ein bisschen guckt, einfach, es gibt sehr viele in den letzten Jahren, wenn man sich die Statistiken anguckt, sind die Regierungschefs sind älter geworden auf der Welt.
Und echt?
Ja.
Hätte ich nicht gedacht, weil ich habe jetzt in Skandinavien irgendwie gesehen, da ist irgendwie auch eine relativ junge Frau.
Genau, du hast es natürlich, du hast diese Gegenbewegung, gerade Skandinavien ist ja bei vielen Dingen immer ein Vorreiter, wenn es so ein bisschen gesellschaftliche Veränderungen gibt. Aber im Schnitt weltweit sind sie älter geworden. Nicht viel, aber der Trend geht so ein bisschen einfach, dass es ältere Präsidenten, Präsidentinnen sind.
Okay.
Ja.
Bei der Frage noch einmal, wo macht man sein Kreuz? Nee, aus deiner professionellen Sicht, wo sollte man sein Kreuz machen? Hast du gerade eben gesagt, eigentlich mehr bei der Partei, weil du auch mit zwei, drei Sätzen mal so angedeutet hast, wie viel Macht hat eine Kanzlerin oder ein Kanzler überhaupt? Und viel wichtiger ist dann ja die Partei.
Ja, ist die Politik, ne, die gemacht wird.
Genau. Da fiel mir nämlich noch ein, ich habe jetzt vor kurzem Maybrit Illner eine Talkshow gesehen und da wurde sie, da war die Saskia Esken, also eine der beiden Parteivorsitzenden der SPD, zu Gast. Und da wurde sie von Maybrit Illner gefragt, was sind die Kernaussagen der SPD? Wofür steht die SPD? Und da war ihre lapidare Antwort, das haben wir alles in unser Wahlprogramm geschrieben, lesen Sie es bitte nach. Und da denke ich so, das mag ja richtig sein, weil höchstwahrscheinlich viele Köpfe sich über viele Wochen Gedanken gemacht haben. Ja. Das will ich denn gar nicht unterstellen, dass es nicht so ist. Aber da komme ich genau zu dem Punkt, wer liest es denn durch? Wie viele von unseren Hörerinnen und Hörern dieses Podcastes kann von sich behaupten, dass er nur eines der Wahlprogramme gelesen hat, geschweige denn fünf oder sechs von den, ich sage jetzt mal, etwas größeren Parteien? Ja. Das macht ja kein Mensch.
Also, nein. Nee, und genau dann ist es halt, das ist ein Grund, warum dann eine Frau Esken nicht die Spitzenkandidatin wahrscheinlich ist, weil eigentlich müsste sie ja eine bessere Antwort geben. Wenn sie die Spitzenkandidatin wäre und so eine Antwort liefern würde in einem Wahlkampf, das würde ja eine Katastrophe sein. So, aber wenn sie in der Parteiführung ist oder die Parteiführung ist, muss natürlich auch eine bessere Antwort kommen. Weil natürlich, niemand liest sich ein ganzes Parteiprogramm durch. Das sind, im Fall der CDU, knapp 150 Seiten.
150 Seiten?
Ja, ich glaube, die Grünen sind bei knapp 90. Also es sind natürlich...
Das die ist ja AfD bei 2.
Wahrscheinlich.
Und höchstwahrscheinlich auf der ersten Seite auch in Großbuchstaben.
Das ist nur das Cover, dann wahrscheinlich. Da ist nur ihr Logo drauf. Nein, aber natürlich niemand, weil wie hat man auch die Zeit dafür? Ja?
Ja.
Und deswegen gibt es halt solche Trielle. Deswegen gibt es Wahlkampfveranstaltungen.
Aber deswegen gibt es auch den Wahl-O-Mat. Da wollte ich nochmal drauf hinaus, weil der Wahl-O-Mat letztendlich gleicht ja. Also da werden dir 38 Fragen gestellt, da kannst du jede Frage mit Ja, Nein oder Neutral beantworten oder sie auch gar nicht beantworten. Finde ich übrigens für alle diejenigen von euch, die noch den Wahl-O-Mat machen, bitte macht den unbedingt. Den Link packe ich auch in die Shownotes. Die Antwort neutral ist anders als die Antwort nicht zu beantworten. Wenn ich eine Frage nicht beantworte, dann heißt das, ich habe keine Ahnung. Bei neutral, das ist mir 3-4 Mal so gegangen, dass ich so gedacht habe, das Thema verstehe ich. Letztendlich habe ich Sympathien sowohl für ein Ja als auch für ein Nein. Es gibt gute Argumente aus meiner Sicht für beides. Und deswegen habe ich dann neutral angeklickt. Das ist halt was anderes, als wenn ich sage, das weiß ich gar nicht. Ne?
Dann
überspringt man. Also deswegen, ich finde, neutral ist schon auch wichtig.
Ist auch eine Aussage.
Genau, also noch einmal. Wahl-O-Mat schon gemacht?
Ja, jetzt Ende der Woche.
Okay. Und ich auch. Also der Wahl-O-Mat, wie gesagt, werden 38 Fragen gestellt, die man mit Ja, Nein oder Neutral beantworten kann. Und dann wird es nachher am Ende, dann kannst du es noch gewichten.
Das ist wichtig, auf jeden Fall.
Genau, das finde ich, glaube ich, auch super wichtig. Für alle die jetzt noch kein Wahl-O-Mat gemacht haben, wie würdest du das beschreiben? Was ist das Wichtige an einer Gewichtung einer Antwort?
Also als Beispiel jetzt mal, die Grünen wissen wir, ist Klimaschutz sehr wichtig. Das heißt, auch die Fragen, die über den Klimaschutz zum Beispiel gehen beim Wahl-O-Mat, wenn man sagt, die gewichtig doppelt, dann wird das nochmal abgeglichen mit den Antworten der Parteien. Denn jede Partei, die im Bundestagswahlkampf ist, hat diese Fragen ebenfalls beantwortet, mit stimme ich zu, neutral stimme ich nicht zu und dann auch die Antworten gewichtet. Und dann wird halt abgeglichen, wie genau das übereinstimmt.
Mhm. Genau, also so würde ich es jetzt auch erklären. Ich habe 38 Antworten gegeben, die sehe ich dann nachher. Und dann sehe ich, also um bei deinem Beispiel zu bleiben, die Klimafragen sind für mich viel wichtiger als vielleicht eine Steuerfrage. Da habe ich auch meine Meinung, da mache ich auch Ja oder Nein. Aber das ist mir nicht so wichtig wie, keine Ahnung, CO2-Ausstoß reduzieren.
Ganz genau.
Ne? Und deswegen kann man es noch so machen. So. Ja, und dann zeigt er dir auf, was übrigens ich auch interessant fand, da steht ja definitiv nicht, das ist keine Wahlempfehlung, Ausrufezeichen, sondern
das ist,
das ist echt wichtig, nicht von wegen, dass man sagt, dann sagt mir der Computer, wen ich wählen soll. Nein, es gibt ja nur ein Spiegelbild, was steht in den Wahlprogrammen und was sind deine Empfindungen und schau doch mal, wo du die meisten Schnittmengen siehst.
Genau. Ich finde gerade für jüngere Leute, die vielleicht das erste oder zweite Mal wählen und die vielleicht noch nicht ganz genau wissen, in welche Richtung sie tendieren, ist ein Wahl-O-Mat eine super Hilfe, dass man einfach weiß, okay, mit Partei XY stimme ich anscheinend zu 75% überein, dann würde es sich ja vielleicht lohnen, dort nochmal in das Programm zu schauen. Weil vielleicht habe ich ein, zwei Parteien, die oben dabei sind, denke so, okay, um eine gute Wahl zu treffen oder eine gute Entscheidung zu treffen, wen ich wählen soll, schaue ich nochmal, beschäftige mich ein bisschen mehr mit den Parteien. Weil wenn es eine Partei gibt, bei der ich nur 10% habe, dann wird es ja sehr unwahrscheinlich sein, dass man, wenn man das ganze Wahlprogramm dann liest, was vielleicht 100 Seiten ist, dass man da dann am Ende sagt, okay, das war Zeit, die gut investiert ist, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist ganz gut dafür, dass man eine Idee bekommt, in welche Richtung kann man sich denn mehr informieren.
Ja, das ist ein guter Hinweis, finde ich. Ich habe den Wahl-O-Mat gemacht und die Partei, die bei mir die meisten Zustimmungen bekommen hat, also die bei mir auf Platz 1 war, hatte 69% Übereinstimmung. Also sagen wir mal, wir haben es grob gesagt, 2/3. Das war für mich persönlich schon so ein bisschen frustrierend, weil ich denke, ich würde es natürlich toll finden, wenn es eine Partei da draußen geben würde, die sehr vieles von dem, was ich auch empfinde, widerspiegelt. Aber leider hat mir der Wahl-O-Mat gezeigt, ich muss, egal wo ich mein Kreuz nachher mache, ich muss einen Kompromiss machen.
Ja, Kompromisse müssen eh immer gemacht werden, weil es wird eh immer zu Koalitionsverhandlungen kommen. Und das heißt, egal welches Wahlprogramm man sich durchliest, kein Wahlprogramm der Welt wird zu 100% umgesetzt werden. Selbst wenn es die beste Intention ist der Regierenden. Aber wenn wir eine Partei haben, sagen wir die CDU, regiert mit der FDP zusammen. Die haben eine große Schnittmenge an Punkten, aber haben ja auch ihre Unterschiede. Und das heißt dann, wenn man sagt, die CDU, die finde ich super und die hat die Mehrheit, allerdings wird die CDU nicht 100% ihres Parteiprogramms umsetzen können, weil die FDP natürlich als Juniorpartner auch ein gewisses Sagen hat. Und deswegen wird kein einziges Wahlprogramm komplett umgesetzt.
Ja. Aber gut, aber um bei deinem Beispiel zu bleiben, wenn die CDU mit der FDP, sehr unwahrscheinlich, dass das am Ende funktionieren
wird. Es war jetzt ein Beispiel.
Aber ich finde es ein gutes Beispiel. Dann wirst du aber trotzdem als, sag ich mal, CDU-Wähler sehr viele deiner Punkte da haben.
Absolut.
Wenn jetzt die CDU mit den Grünen zusammengehen würde, dann wird es schon deutlich schwieriger, weil die politischen Ideologien deutlich auseinander oder deutlich mehr auseinandergehen.
Ganz klar. Und dann wird man auf jeden Fall sehen, dass noch weniger von beiden Parteiprogrammen umgesetzt werden.
Richtig. Aber ich habe meine Erfahrung, ich habe ja eine Sache dir voraus, ich habe ja schon oft bei der Wahl teilgenommen und es gab auch Zeiten, dass ich mir eingebildet habe, ich wähle taktisch. Ne? Also nehmen wir mal wieder dein Beispiel CDU, FDP. Ja, wenn ich sage, okay, ich möchte ich kann das momentan schwer bildlich erzählen. Aber es gibt ja so Dinge, wo man sagt, um die Grünen zu verhindern, wähle ich die FDP, obwohl ich eigentlich CDU-Wähler wäre, wähle ich aber die FDP, damit die sicher über die 5% kommen, damit die CDU mit der FDP koalieren kann und die Grünen rauslässt. Also das ist, glaube ich, ja so eine taktische Wahl. Du wählst eigentlich nicht die Partei, wo du sagst, dass die finde ich am allerbesten, sondern du wählst vielleicht die zweitbeste, damit eine dritte verhindert wird. Ich muss sagen, das habe ich, wie gesagt, in meinem Leben schon 2, 3, 4 Mal gemacht und bin danach eigentlich jedes Mal enttäuscht gewesen und habe das schon länger nicht mehr jetzt gemacht und habe gesagt, die Partei, die ich persönlich für diesen Moment und für diese Wahl am besten finde, der gebe ich auch meine Stimme. Also ich frage deswegen oder ich erzähle dir deswegen diese Geschichte, weil mir in diesen politischen Talkshows jetzt in den letzten Tagen viel zu oft Spitzenpolitiker gefragt werden nach irgendwelchen Koalitionsmöglichkeiten. Also auch Maybrit Illner, da war das so. Ne? Da haben die Minimum, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber gefühlt Minimum 20, eher 30 Minuten nur über, ja, was ist, wenn die Linke kommt und wenn die Linke nicht kommt, blablabla, wo ich dann so denke, ey, lass uns bitte sprechen, was sind die Unterschiede zwischen SPD und Grüne und FDP und CDU und Linke und AfD und wie sie alle heißen. So, und dann mach bitte dein Kreuz, wo du sagst, bei dieser Partei habe ich das beste Gefühl.
Absolut.
Ganz klar. Also du würdest auch sagen, diese Koalitionsdiskussion vor einer Wahl, die kannst du danach führen, aber nicht vor der Wahl, finde ich.
Ja, also es ist halt schwer, gerade wenn es zur jetzigen Zeit ist es schwer, diese Gespräche zu führen, einfach weil sie zu theoretisch sind. Der Wahlkampf ist so, es ist so ungenau einfach nur, wie die Prozentpunkte am Ende verteilt werden. Deswegen ist es nicht seriös, jetzt wirklich darüber zu sprechen. Ich kann nachvollziehen, warum gerade Journalistinnen das gern fragen. Und weil es ist halt so ein bisschen, das sind Nachrichten nochmal, wenn jetzt Olaf Scholz auf einmal dann doch sagt, mit den Linken auf jeden Fall nicht. So, was er noch nicht gesagt hat.
Was er auch nie sagen
wird. Was er nicht sagen wird, weil es halt taktisch nicht klug wäre, das zu machen. Obwohl es halt deutliche Unterschiede ja auch, damit gibt, was ja auch im Triell rausgestellt wurde. Weil es
taktisch nicht klug wäre.
Für Koalitionsverhandlungen.
Oder weil er es nicht darf.
Das eine geht mit dem anderen im Gleichschritt.
Na, ich würde jetzt mal sagen, Frau Esken, ich will jetzt hier nicht zu, wir wollen gleich wieder eher, allgemeiner werden. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, um die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht zu sehr zu langweilen, weil normalerweise ist das ja hier eher ein Handwerks- und Friseur-Podcast und kein Politik-Podcast. Für alle, die einen guten Politik-Podcast hören wollen, bitte die Lage der Nation abonnieren. Link kommt auch in die Shownotes. Dann seid ihr einmal in der Woche gut informiert. Nein, aber die Saskia Esken, wie gesagt, eine der SPD-Parteivorsitzenden, liebäugelt ja offen und schon lange mit den Linken. Also ich sage mal, wenn sie entscheiden könnte, würde sie das sofort machen. Und ich glaube, Olaf Scholz, den wir auch als Hamburger Bürgermeister kennen, wenn der allein entscheiden dürfte, würde er das niemals machen. Ja. Und deswegen, wenn er es nicht macht, dann macht das auf mich, also wenn er jetzt in diesen Talkshows das nicht ausschließt, dann macht das auf mich auch diesen Eindruck, dass die Parteispitze, wie gesagt, Frau Esken ist ja, wenn man so will, seine Chefin, dass die sagt, nö, das darfst du nicht sagen.
Genau. Ja, aber man da muss ja auch schauen, dass sich eine Partei gerade von jetzt in der aktuellen Situation, wenn wir es aufnehmen, die SPD, man weiß ja nicht, wie sich das alles noch verändern wird in 3 Wochen, aber gerade weil die SPD ja schaut, eventuell die führende Partei zu sein, dass du dir für Koalitionsverhandlungen, für mögliche Partnerverhandlungen jede Tür offen lässt. Wenn die SPD sagen würde, wir schließen die Linken komplett aus, würdest du dir ganz viel Handlungsspielraum nehmen, um auch in Koalitionsverhandlungen dann mit anderen Partnern mehr von deinem Programm umzusetzen, weil du immer seriös noch wieder wegtreten kannst.
Also würdest du jetzt aus deiner professionellen Sicht sagen, ist es schlau, dass man das so macht?
Dass man keine Partei ausschließt?
Ja.
Ja. Ja.
Und also, findest du es aber gut?
Außer es gibt ideologisch, ist man überhaupt nicht kompatibel. Wenn es zum Beispiel, wenn es sich nicht um eine wirklich demokratische Partei handelt.
Ja. Ja, bei den Linken können wir jetzt ein bisschen diskutieren, ob das eine demokratische Partei ist. Also ich.
Aber was ich sagen möchte ist, es ist nachvollziehbar, dass in der derzeitigen Zusammensetzung des Bundestages eine Partei wie die SPD es nicht ausschließt, auch mit der Linken zu koalieren.
Ja.
So.
Lass uns nochmal zurückkommen auf die Personen. Ich habe das Gefühl, du hast vorhin Macron gesagt, ich habe den kanadischen Premierminister in den Fokus genommen. Wir beide, weiß ich noch, da warst du deutlich, deutlich jünger, sind aufgeblieben, als zum ersten Mal Barack Obama gewählt worden ist. Es gibt so Personen, die haben ein gewisses Charisma. Das heißt ja nicht immer, dass sie Politik machen, die alle Leute lieben, aber wo du sagst, das sind so Menschen, die, ja, die haben so einen gewissen Magnetfaktor, ne? Den fällt auch einiges zu, einfach weil sie so charismatisch sind. Ich habe das Gefühl, wenn wir danach gehen, haben wir in Deutschland am 26. September so ein bisschen Not gegen Elend, weil weder Herr Laschet noch Herr Scholz noch Frau Baerbock konnten so ein bisschen so die Herzen bis jetzt so gewinnen, ne? Dass man sagt, Mensch, wenn die das machen würde, das wäre doch toll, oder wenn der das macht. Und ich glaube, dass Olaf Scholz momentan deswegen in den Umfragewerten nach vorne ist, weil man ihn A schon lange kennt, B ist der unaufgeregt und naja, und Frau Merkel, die ja, du hast vorhin gesagt, die beliebteste Politikerin ist, ist ja auch von ihrem Naturell eher unaufgeregter. Und wenn die Deutschen sagen, das finden wir eigentlich ganz gut, wenn wir mit so einem Charakter durch die nächste Zeit gehen, dann profitiert er. Aber es ist ja nicht so, dass du da Fangruppen hast, die sagen, oh, der Olaf Scholz, der ist aber so super. Nein. Also meine Frage jetzt, ist meine Beobachtung richtig? Haben wir relativ schwache Spitzenkandidaten oder ist meine Erwartungshaltung einfach zu hoch?
Ja, also ich glaube, das Beispiel mit Angela Merkel war ja schon sehr gut, dass ich weiß jetzt, kann mich nicht an die Zeit erinnern, als Frau Merkel das erste Mal gewählt wurde, dafür war ich einfach zu jung. Aber du meintest schon, ihre Person ist ja jetzt auch nicht gerade der große Menschenfänger eigentlich, die charismatischste Person, die man sich vorstellen kann, jetzt meine ich wegen wie ein Obama oder ein Macron, ein Trudeau. Und daher, dahingehend, ja, ich glaube auch, dass die deutsche Politik schwer wirklich charismatische Führungspersonen kreieren kann. Glaube ich einfach so ein bisschen durch die Parteistruktur, wie jemand aufsteigt.
Ja, aber in der Vergangenheit, in der Historie hatten wir das. Also gerade die SPD mit Helmut Schmidt, mit Willy Brandt, hatte ja schon so zwei Typen, die aber weit über ihre Parteigrenzen hinaus Respekt und Anerkennung bekommen haben.
Ja, natürlich. Aber wenn wir dann mal zurückschauen, was vor was für einer Zeit das war, ja, das ist schon, wir leben in einer deutlich anderen politischen Welt einfach nur, als wir es zum Beispiel zu Zeiten der Wende waren oder in den Nullerjahren. Gerade in den letzten 8 Jahren oder so hat sich die Gesellschaft, die politische Gesellschaft, nicht nur bei uns, aber an vielen Orten auf der Welt ganz, ganz stark geändert. Und Gesellschaften sind ein bisschen auch weiter auseinandergegangen, in den USA zum Beispiel. Aber auch in Deutschland sehen wir immer mehr, wie man wirklich gegeneinander schon fast ist. Ja, also wenn wir jetzt Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker, Theoretiker.
Du bist für Trump, du bist gegen
genau,
Trump.
Genau, es gibt also nur dann das und du
bist. Grabenkämpfe.
Ganz genau. Und ich glaube, deswegen kannst du gerade auf der großen Bundesebene ist es ganz schwer, wenn du eine Person hast, die wirklich eine Riesenmenge an Menschen begeistern kann.
Okay. Hätte vielleicht sogar auch wieder dann den Nachteil, wenn ich das jetzt so raushöre, dass du dann auch wieder eine extreme Gegenbewegung hättest.
Ja.
Und dadurch würde sich vielleicht auch eine Gesellschaft auseinanderdividieren. Ich glaube, da ist Donald Trump ein ganz gutes Beispiel.
Ein hervorragendes Beispiel.
Ja, weil du hast ja in Amerika schon immer kernkonservative republikanische Wähler gehabt und demokratische Wähler gehabt, aber trotzdem war das in der Familie gar kein Problem. Und seitdem Donald Trump da war, hast du auf einmal gesehen, dass Freundschaften und auch selbst in den Familien es einfach Brüche gab, weil die eine Gruppe nicht mehr mit der anderen gesprochen hat und umgekehrt.
Genau, also wir wollen jetzt gar nicht viel über die USA reden, aber Donald Trump war ja. Ich selbst könnte auch ewig darüber sprechen, aber ich glaube, dann verlieren wir zu viele Hörer einfach. Ja, aber auch Donald Trump war ja jetzt nicht der Punkt, wo das passiert ist. Die amerikanische Gesellschaft hat sich schon viele Jahre vorher angefangen, viel stärker zu spalten, gerade auch unter Obama, der die rechte Ecke, also die sehr konservative Ecke bei den republikanischen Parteien oder bei der republikanischen Partei hat eine Riesenstimmung gegen Obama gemacht, gegen seine Politik, und da hat es schon sehr angefangen, einfach weil Obama für manche Menschen die absolut schlimmste Wahl war.
Okay, also das bedeutet, wieder zurückzukommen auf Deutschland, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass wir eher langweilige Spitzenkandidaten haben.
Ja, was vielleicht so ein bisschen, nur was dann das halt ausmacht wieder, dann kommen wir darauf zurück, was ist wichtiger, Person oder Partei? Und trotzdem ist es die Person immer das Sichtbare. Und wenn man dann einen Wahlkampf hat, wo man keine Person toll findet, dann ist es schwer, sich vielleicht dafür zu motivieren, sich wirklich damit zu beschäftigen oder auch wählen zu gehen.
Und war die Annalena Baerbock ja so beliebt vor ein paar Wochen? Dann kamen die Plagiatsvorwürfe und. Also ja. Doch, ich erlaube mir jetzt mal meine Neutralität, die ich eh nicht immer gut einhalten kann, auch gleich mal zu verlassen. Ich glaube, das, was ihr vorgeworfen worden ist, ist ehrlich gesagt, oh Gott, gib mir mal, ja, weil es ist ja Fakt, dass der Lebenslauf vielleicht etwas geschönt worden ist oder vielleicht, aber das ist jetzt, wer, der jetzt hier gerade zuhört, gerade in meiner Branche, Bennett, wenn du irgendwie auf einer Messe bist und du sagst, wie war denn hier dein letztes Geschäftsjahr, du hörst niemanden, der die ehrlichen Zahlen nennt. Da werden immer 20.000 Euro mehr aufgesetzt. Und wenn jemand 6 Mitarbeiter hat, dann sagt er auch, ja, ich habe 8 Mitarbeiter. Also ich sage jetzt mal so, ich fand das jetzt nicht ganz so dramatisch, aber sie war relativ beliebt, aber dann stürzen diese Werte ab. Ich weiß gar nicht, ob Laschet je groß beliebt war, wobei der ja schon in Nordrhein-Westfalen ja gewonnen hat. Also der scheint ja auch ein gewisses Potenzial zu haben, Menschen für sich zu gewinnen, aber der stürzt ja auch völlig ab. Ja. Jetzt ist es 3 Wochen vorher zu spät, aber gab es so ein Szenario, wo du aus deiner wieder eher professionellen Sicht gedacht hast, ey, ihr Grünen, nehmt Robert Habeck, nehmt nicht die Baerbock, ey, CDU, nimm den Söder oder den Merz, aber nicht den Laschet. Haben die Parteien da was verschenkt?
Interessante Frage. Weil ich glaube, die Grünen hatten die Chance dazu, gerade als es bei Frau Baerbock darum ging, um die Plagiatsvorwürfe in ihrer Doktorarbeit. Da hätten die Grünen sagen können, okay, das können wir nicht machen oder wir haben jetzt die Möglichkeit und wechseln Robert Habeck quasi ein und tauschen den Spitzenkandidat, die Spitzenkandidatin. Da hätten sie natürlich auf lange Sicht auch ein paar Prozentpunkte verloren, das ist ganz klar, weil einige Leute hätten dann gesagt, wie kann man sowas machen, dann steht man ja gar nicht wirklich dahinter. Aber die Grünen hatten diesen Moment einfach mit der Plagiatsaffäre. Die CDU und Laschet, der halt gerade als Frau Baerbock in den Medien so angegangen wurde und sich auch ein bisschen zurückgezogen hat, hat man gesehen, dass Laschet deutlich an Beliebtheit gewonnen hat währenddessen, weil die CDU sehr stark jetzt doch schon auf die Grünen immer gehauen hat. Olaf Scholz hat sich da auch halt einfach wieder rausgenommen, weil er es nicht musste. Aber die CDU ist in der Zeit, wo die Grünen abgestiegen sind, sind sie aufgestiegen. Und dann kam die Flutkatastrophe. Und dann ist war der Moment, nachdem die CDU abgefallen ist.
Dann kam der Tweet mit dem lachenden Laschet.
Nicht nur das, dann kam halt einmal das Video, wo Laschet gelacht hat. Und das war der Moment, wo es halt das Personelle, die Person, dass man die Person in Frage stellen kann. Das war schon relativ spät im Wahlkampf, war ja ein bisschen später. Mhm. Da ist es schon wieder schwieriger für eine Partei, natürlich dann rauszunehmen, jeder Tag, der vergeht. Mhm. Aber was diese Flutkatastrophe auch gezeigt hat und Laschet in seinen Interviews danach, er hatte keinen genauen Standpunkt. Er wechselt seine Einstellung, wie man den Klimawandel angehen kann, wie die Klimapolitik im Land aussehen kann, hat er innerhalb eines Tages 3-mal gewechselt. Jetzt von dem Satz her, nur weil heute so ein Tag ist, wechselt man die Politik nicht. Was ein inhaltliches Problem der CDU ist, da sie oftmals nicht gute Antworten auf Klimafragen hat und deswegen einfach in dieser Notsituation, in der sich unser Land dann befunden hat, einfach keine guten Antworten geben konnte. Und das ist ein Problem, das kannst du nicht einfach auswechseln.
Genau.
Also da kannst du nicht.
Wenn du dann den Friedrich Merz genommen hättest oder
Markus Söder. Das ist egal, weil das ist das Problem ihres Wahlprogramms. Das hat man ja jetzt auch gesehen. Sie haben für uns jetzt letzte Woche einen Klimaplan rausgebracht. Die CDU.
Die CDU.
Genau, das sind ein paar Seiten einfach, ich glaube, es sind 5-6 Seiten oder so mit 15 Punkten, alle nicht groß durchdacht, aber einfach nur, warum ist das jetzt rausgekommen? Einfach, weil sie davor sonst in ihrem Wahlprogramm keine genauen Antworten darauf hatten. Sie hatten kein großes Klimaprogramm.
Also es wirkt so ein bisschen wie handgestrickt und mit der heißen Nadel.
Genau, weil sie einfach wirklich von den Flutkatastrophen, von diesen Ausmaßen, wie der Klimawandel sich auf unser Leben auswirkt und noch auswirken wird, weil sie davon anscheinend überrascht waren, aus irgendeinem Grund. Und dann hat man sich im Konrad-Adenauer-Haus zusammengesetzt und hat halt einen neuen Plan ein bisschen erschaffen, der aber auch nicht wirklich genau ist, der sehr oft gesagt, wo sehr oft drin gesagt wird, wir wollen das so gut wie möglich machen, so schnell wie möglich. Es ist nichts konkret, aber da hat auch, du hast die Lage der Nation ja angesprochen. Sie hatten das auch sehr gut so ein bisschen analysiert dabei.
Aber den Podcast meinst du?
Den Podcast, genau. Aber das meine ich halt, das ist halt ein inhaltliches Problem der Partei. Und das ist der Grund, glaube ich, auch, warum sie dann so ein bisschen wieder abgestürzt sind. Weil die Führung in der CDU dann in dieser Flutkatastrophe nicht für viele Leute
gut war. Jetzt gibt es dieses Achterteam, jetzt gibt es ein Team um Herrn Laschet herum. Das ist wirkt auf mich so ein bisschen wie Panikknopf.
Ja, für mich auch. Also wenn man 3 Wochen vor der Wahl als CDU, als eigentlich eine Partei von Frau Angela Merkel, wenn man da 3 Wochen vor der Bundestagswahl darauf zurückgreifen muss, das Licht auf andere Personen zu lenken und zu sagen, diese Person helfen mir dabei, dann ist das ist ja ein Hilferuf eigentlich schon fast.
Aber man könnte es auch wieder anders sagen. Ich als Wähler, der vielleicht noch nicht so ganz sicher ist, weiß jetzt aber, welche sind die Personen, die höchstwahrscheinlich, wenn diese Partei gewinnen sollte, auch an wichtigen Funktionen aktiv werden könnte.
Genau.
So, das hast du bei der SPD aber nicht. Da wählst du Herrn Scholz und du weißt überhaupt nicht, wer kommt denn da in der zweiten Reihe? Ist das ein Kevin Kühnert, den ich, wenn ich das mal sagen darf, ein Kevin Kühnert, den ich unglaublich gern bei Twitter verfolge. Ich höre den wahnsinnig gern. Ich finde, der ist rhetorisch super. Ich finde, der ist argumentativ auch stark. Aber wenn du seine Vita siehst, nicht einen einzigen Tag in seinem Leben bisher gearbeitet, noch nicht mal als Student gejobbt, glaube zwei Studien abgebrochen, nicht zu Ende gebracht, dann denke ich so, und du willst mir als ich bin ja Arbeitgeber, du willst mir jetzt aber erzählen, wie hoch der Mindestlohn sein soll und wie ich meine Mitarbeiter zu behandeln habe, aber du hast selber noch nie in dieser Funktion gearbeitet, finde ich dann schwierig. Also ich unterscheide dazwischen. Persönlich kann ich den leiden. Ich glaube, wenn der hier ins Podcast-Studio kommen würde, ich glaube, wir hätten eine super geile Stunde und der ist ja auch intelligent. Aber den als in der Führungsposition in einer Regierung hätte ich jetzt aber mal so richtig Bedenken. Und ich weiß halt bei der SPD überhaupt nicht, ist da eine Saskia Esken, die mit den Linken dann doch wieder zusammengehen will? Und du weißt nicht, wen du wählst, wenn du dein Kreuz bei der SPD machst. Du weißt, wen du wählst, wenn du ein Kreuz bei der CDU machst. Das jetzt nur zum Team um Laschet herum und kein Team um Scholz herum. Also deswegen, man kann es ja auch positiv bewerten.
Kann man bestimmt, gerade wenn man vielleicht Personen aus diesem Team sagt, die finde ich toll, diese Person. Wenn man sagt, man findet Friedrich Merz super und sieht jetzt, der ist im Team Laschet, das ist für einen vielleicht dann natürlich eine positive Nachricht. Ich frage mich, da kannst du dann vielleicht mit deiner längeren Wahlerfahrungen mir das beantworten. Haben denn Parteien das sonst irgendwie groß gemacht? Hatten Gerhard Schröder irgendwie mal gesagt, das ist mein Team und so?
Ja, Gerhard Schröder hatte mit Oskar Lafontaine und Robert Scharping hatte so ein Trio gebildet.
Okay.
Weil Gerhard Schröder der Basis der SPD, glaube ich, zu sehr so dieser Freund der Bosse, hieß er, glaube ich, war. Und dann hattest du mit Lafontaine einen, der sehr eher linkslastig war und Rudolf Scharping so ein bisschen, ne? So, ja, das haben sie dann schon gemacht, würde ich sagen. Ja. Aber es fällt mir nicht oft ein.
Genau, deswegen.
Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Das wissen die Hörerinnen und Hörer vielleicht besser, wenn ihr das mal nachgoogelt. Aber war das bei der Kanzlerwahl, wo Gerhard Schröder verloren hat, wo sie auch ganz zum Schluss mit dem Trio kam, das wüsste ich jetzt
nicht. Das weiß ich nicht.
Oder war das die Wahl, wo er gewonnen hat? Da bin ich mir jetzt nicht sicher.
Ja, aber natürlich weiß man dann nicht, wer, wenn ich den wähle, wer kommt dann in irgendein Ministeramt oder so. Aber ich bleibe nochmal dabei. An sich geht es ja dann um die Politik, die auch gemacht wird.
Okay, gut, ich wollte nur damit nochmal, das sollte jetzt auch gar kein SPD-Bashing sein, ich wollte damit nur aufzeigen, auf mich wirkt auf der einen Seite dieses Team Laschet auch wie so ein Hilferuf und so ein bisschen die letzte Verzweiflung. Auf der anderen Seite kann man es aber natürlich auch anders sehen, dass man sagt, na komm, wir sind so transparent wie möglich und zeigen, wer Verantwortung übernimmt.
Das hätten sie dann aber auch schon vor ein paar Wochen machen können. Ich glaube, das ist eher, dass man gesehen hat, dass Laschet in den Umfragen nach dem Triell war er derjenige, der verloren hat. Er war der Letzte von den dreien, von den Bewertungen her. Ich glaube eher, das ist so ein bisschen um das Spotlight so ein bisschen auf noch mehr Personen zu lenken. Laschet ein bisschen aus dem Feuer zu nehmen. Allerdings wird nicht Friedrich Merz oder Dorothee Bär beim nächsten Triell dastehen, sondern es wird wieder Armin Laschet sein und der muss sich da dann wieder präsentieren.
Wir gehen so langsam in die letzte Runde unseres Talkes. Weißt du denn schon ziemlich sicher, wen du wählst?
Ich bin mir ziemlich sicher, wen ich wähle.
Und das auch schon bevor dieser Wahlkampf richtig begonnen hat, oder hat dieser Wahlkampf dich noch in irgendeiner Form beeinflusst, dich bestärkt oder vielleicht sogar hat wechseln lassen?
Also ich hatte eine Tendenz, schon das die letzten 2 Jahre über so ein bisschen, aber gerade jetzt das letzte Jahr, gerade mit Beginn des Wahlkampfes so ein bisschen, hat es mir nochmal deutlich gezeigt, dass meine Tendenz, bei der ich war, dass ich dabei bleiben werde.
Übrigens, interessant, das habe ich im Vorfeld gar nicht erzählt, du bist ja kein Mitglied irgendeiner Partei und dein Berufsziel ist auch nicht, in einer Partei aktiv Politik zu betreiben.
Genau.
Das sollte man vielleicht nochmal schnell sagen.
Ja, also
du hast jetzt kein Parteibuch oder
nein,
so.
Ne? Nein, hatte ich auch nie. Ich bin keiner Partei aktiv oder so.
So, und du sagst also, okay, ich weiß schon genau, wen ich wähle, weil sind es die Themen, die diese Partei anspricht, oder ist es dann doch die Person, oder ist das, weil man was anderes doof findet und man sagt, man nimmt den kleinen Kompromiss? Wie war denn das übrigens bei dir, entschuldige, Wahl-O-Mat, ich habe vorhin gesagt, bei mir unter 70% die Nummer 1, du hast den Wahl-O-Mat auch gemacht und bei dir war...
Die Nummer 1 war mit knapp 86%.
86%.
Also ich habe schon
mehr... Und das war also auch die Partei, die du eben wählen... Ja, Wahnsinn. Ja, das ist natürlich cool.
So, und deswegen liegt es bei mir nicht an einer Person, sondern ich habe für mich wirklich überlegt, okay, was sind, unabhängig jetzt von einem Wahlprogramm erstmal, sondern was sind Themen, die für mich wichtig sind derzeit? Was ist das Thema, was für mich die höchste Bedeutung hat? Und dann habe ich geschaut, okay, welches Wahlprogramm vertritt, welche Partei geht dieses Thema am besten an? Und damit ist halt dann natürlich auch inhaltlich eine große Übereinstimmigkeit natürlich dann auch gekommen.
Aber bei 86% hat es ja nicht nur was mit dem ersten Thema zu tun. Anscheinend, würde ich jetzt mal sagen.
Das stimmt. Ich glaube, es liegt aber auch dann natürlich immer so ein bisschen daran, wir hatten darüber gesprochen, die Gewichtung im Wahl-O-Mat ist sehr aussagekräftig. Wenn man ein gewisses Thema angibt und sagt, das ist mir zweimal so wichtig, dann trägt das natürlich auch sehr viel Gewicht.
Okay. Ich überlege jetzt gerade, ob ich dich frage, ob du sagen willst, wer das ist. Du schüttelst mit dem Kopf. Das wissen jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nicht. Die konnten das ja nicht sehen.
Stimmt,
das ist ja nur ein Audio-Podcast. Also du willst es nicht sagen? Okay. Aber du hast dich damit stark auseinandergesetzt und beschäftigst.
Ja.
Wie gehst du denn mit den Personen in deinem Umfeld um? Ich gehe jetzt mal nicht aus, dass das die Studentinnen und Studenten sind, die ich da meine, sondern vielleicht Nachbarn oder Freunde vom Sport oder alte Schulkameraden oder wie auch immer. Wie gehst du denn mit Personen aus deinem Umfeld um, die eine ganz andere Partei favorisieren? Hat das für dich eine Gefahr der Spaltung, dass du sagst, nö, also... Mit den Personen möchte ich eigentlich nicht mehr so viel zu tun haben?
Also, ich glaube, das kommt ganz darauf an, zunächst einmal, was die Partei ist, also um welche Partei es sich handelt, und natürlich auch, wie und warum jemand hinter seiner Entscheidung steht. Ich kann jetzt trotzdem dazu erstmal sagen, dass in meinem sozialen Kreis gibt es Unterschiede, welche Partei man besser findet. Allerdings sind diese Unterschiede nicht extrem. Also es ist nicht so, dass ich Leute in meinem Umkreis habe, wo ich die angucke und denke, wie bist du bei dieser Partei jetzt auf einmal gelandet? Sondern es sind immer Parteien, wo ich denke, ja, das ist aus dem Grund, den mir die Person dann erklärt, das kann ich nachvollziehen. Und man kann dann immer gute Gespräche eigentlich auch haben, weil auch wenn Politik etwas sehr Wichtiges ist, aber solche Gespräche führe ich auch nicht auf einer persönlichen Ebene und denke dann nur, was ist denn das für eine?
Ja gut, aber das liegt vielleicht aber auch daran, dass diese Personen Parteien wählen, sage ich mal, die auch demokratisch sind. Also ich zum Beispiel hätte ein absolutes Problem mit AfD-Wählern. Auch da gibt es wieder Unterschiede. Es gibt vielleicht welche, die aus völliger Unwissenheit, das fällt mir zwar schwer, das nachzuvollziehen, aber mag es geben, besonders in der Vergangenheit, diese sogenannten Protestwähler.
Ja.
Das muss man immer noch ein bisschen anders betrachten als die, die voll dahinter stehen.
Und dann, ja, natürlich.
Wenn ich hier Nachbarn hätte, die sagen, also hier das Beste, was es gibt, ist Alice Weidel, also die ist sowieso über jeden Zweifel haben, die ist super, dann weiß ich gar nicht, ob ich, wenn diese Nachbarin oder dieser Nachbar noch zu mir sagen würde, ey Lars, wollen wir mal heute Abend zu Roberto und eine Pizza essen gehen, würde ich sagen, nee, ich glaube nicht.
Ja, da Würde ich, glaube ich, ähnlich sehen. Ich kann es dann nur jetzt nicht seriös sagen, einfach weil ich diese Personen nicht in meinem Umkreis tatsächlich habe. Mhm. Und das wäre jetzt alles theoretisch. Aber ja, also wenn es jetzt auf so ein Thema hinausläuft, das ist, eine Partei muss schon natürlich demokratische Werte verfolgen. Und wenn man so etwas im Bekanntenkreis hat, fände ich es persönlich auch sehr extrem.
Oder Familie. Bekanntenkreis kann man sich ja noch natürlich aussuchen. Familie kann man sich nicht so aussuchen. Ne?
Ja.
Und wie gehst du mit der Situation um, dass es vielleicht auch Menschen gibt, die aus völligem Unkenntnis aus deiner Sicht die falsche Partei wählen? Also weil du es vorhin gerade nur genannt hast, deswegen nehme ich das nur als Beispiel. Jemand sagt, mir ist Klima ist mir wahnsinnig wichtig und deswegen wähle ich die CDU. So, weil du vorhin gesagt hast, dass sie da Schwierigkeiten hatten.
Ja.
Dann hörst du das. Was machst du dann? Sagst du, okay, diese Stunde habe ich jetzt nicht, die zu überzeugen. Ich lasse es lieber. Oder sagt man dann, überlegst du nochmal? Also wie gehst du damit um?
Ich glaube, ich bin eine Person, die dann doch, gerade wenn es wirklich zu so einer Sache kommen würde.
Also eine totale Fehleinschätzung.
Genau, eine Fehleinschätzung.
Für das hat jetzt mit Klima und CDU nichts zu tun. Das war nur ein Beispiel.
Genau, wenn man jetzt sagt, ich bin auf jeden Fall für Thema A und deswegen wähle ich diese Partei, die aber eigentlich aus meiner Sicht keine guten Antworten darauf hat. Dann bin ich eine Person, die sich dann doch ein bisschen mehr Zeit dafür dann meistens nimmt und dann nochmal ergründet war, wie diese Person dann zu diesem Entschluss gekommen ist. Und dann natürlich auch schon versucht, gerade wenn es ein Thema ist, was mir persönlich vielleicht mehr am Herzen liegt oder was ich wichtiger finde, dann doch vielleicht zu schauen, kann ich nicht noch ein bisschen, ich nenne es Überzeugungsarbeit oder so leisten, dass man nicht vielleicht sich doch nochmal mit einem Thema mehr beschäftigen sollte. Mhm. Sei es jetzt Klima oder meinetwegen Steuern oder Wohnen oder was weiß ich nicht, das ist ja jetzt Thema unabhängig. Aber da bin ich dann schon so jemand, der sich dann doch gerne in einer Diskussion verrennt. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass ich genau das auch irgendwie mit einem Studium habe und man umgeben ist von Leuten, die gerne über solche Themen reden.
Ja, das stimmt. Also da hast du dich ja selber so ein bisschen vorhin als Nerd schon bezeichnet, dass man sagt, klar, das ist das, wofür man brennt. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Da denke ich an diesen Moment. Ich bin mit deiner Mutter mal über den Hamburger Dom gegangen, für alle nicht Hamburgerinnen und Hamburger, die noch nie in unserer Stadt waren. Der Hamburger Dom ist keine Kirche, sondern der Hamburger Dom ist ein Jahrmarkt, also ein Fest, ja, wie das Oktoberfest. Ne? Das heißt bei uns in Hamburg der Hamburger Dom. So, und dann habe ich da so viele, ja, wie soll ich mich da ausdrücken, wirklich schwierige Menschen gesehen. So, ich kenne die natürlich alle nicht persönlich, aber den du schon im Gesicht siehst, wo du denkst, die können echt nicht von hier bis jetzt denken irgendwie. Das ist sehr schwierig. Ich weiß, meine Aussagen sind jetzt leider sehr oberflächlich, aber ich hoffe, ich konnte es ein bisschen klar machen. Es gibt halt Menschen, die sind, um bei unserem Thema heute zu bleiben, völlig unpolitisch. Die interessieren sich einen Scheiß dafür. Und da habe ich dann zu deiner Mutter gesagt, ist es eigentlich demokratisch, dass jeder Mensch eine Stimme hat?
Ja.
Also ab 18.
Ja. Das ist dann
ja, aber es gibt Menschen wie dich, die sich extrem mit Politik auseinandersetzen. Dann gibt es Menschen wie mich und hoffentlich eine Hörerin und Hörer, die sich ganz gern mal mit Politik aussetzen. Dann gibt es Menschen, die politisch jetzt nicht so interessiert sind, aber dennoch in einer gewissen Wertewelt leben und deswegen wissen, wo sie ihr Kreuz setzen. Und dann gibt es Leute, die interessieren sich gar nicht dafür. Oder ich sag jetzt mal, dieses Merkel muss weg, was wir so in diesen paar letzten Jahren hatten, diese Demos auch in Hamburg, Merkel muss weg. Da unterstelle ich diesen Leuten einfach, du setzt dich überhaupt nicht mit der Politik auseinander, sondern du hast aus welchem Grund auch immer irgendwie eine Aggressivität gegen eine Politikerin in diesem Fall und die findest du doof. Aber die muss weg, ist doch überhaupt gar keine, was ist das denn für eine. Also das hat ja gar keine Basis. Und dann denke ich manchmal, jemand wie du, der setzt sich mit allen politischen Dingen auseinander, hat am Ende des Tages aber genauso viel Gewicht wie jemand, der sich überhaupt nicht mit diesen Themen beschäftigt.
Ja, aber darauf ist unsere Gesellschaft aufgebaut. Und das ist auch gut so. Denn das Problem ist, sagen wir mal, Personen, die eine Tageszeitung abonnieren, ja, die kriegen 2 Stimmen.
Das wäre meine Idee.
Genau, das weiß ich ja. Das ist meine Idee. So. Das Problem ist, stell dir mal vor, wir leben in einem Land, wo dann auf einmal eine Partei das einführt, ja?
Ja, super Idee.
Aber dann ändert sich der Standpunkt der Partei und die merkt, oh, das ist ja ganz cool eigentlich. Wir können uns ja anscheinend aussuchen, welche Wählerinnen und Wähler wichtiger sind. Und vielleicht werden dann die Wähler und Wähler wichtiger, die uns ja wählen. Also können wir nicht.
Das verstehe ich jetzt nicht. Jetzt hast du mich gerade verloren. Was?
Du schaffst damit ja einen Präzedenzfall, wenn du sagst, eine Person haben mehr Stimmen oder Personen verlieren ihre Stimme, weil sie sich nicht mit Politik auseinandersetzen.
Na, meinetwegen, die anderen haben mehr. Wenn du die FAZ oder den Spiegel oder... Also mir geht es auch nicht um links oder rechts. Mir geht's, das muss ausgewogen sein. Aber wenn du sagst, das sind aber per se eher Menschen, die sich mit Politik auseinandersetzen.
Genau.
So. Ich finde, die könnten eine Stimme mehr bekommen.
So, nehmen wir jetzt erstmal den Fakt davon weg, dass Menschen, die kein hohes Einkommen haben, sich das vielleicht nicht leisten können. Und damit dann Menschen...
Stimmt.
Menschen, die nicht viel verdienen... deren Stimme entziehst du und damit auch die Wichtigkeit deren Themen, weshalb sie noch weniger Geld wahrscheinlich verdienen werden und die Leute, die sich das leisten können, eine Tageszeitung zu abonnieren, noch mehr Geld verdienen, weil mehr Politik für sie gemacht wird.
Ich hoffe aber, du unterstellst deinem Vater
unterstelle ich dir
nicht,
dass ich das so gedacht habe. Überhaupt nicht, das habe ich ja gesehen.
Aber du hast recht, da setzt du deinen Punkt.
So, aber nehmen wir das mal nur mal beiseite. Die Idee von unserer Gesellschaft, unserer Demokratie ist ja, dass jede Person in unserem Land die Möglichkeit hat, seine Vertreterinnen und Vertreter selbst zu wählen. Und das ist auch nur so umsetzbar. Ja? Wenn du sagst, eine Stimme ist mehr wert oder eine Stimme ist weniger wert, geht das gegen den Kern unseres Demokratieverständnisses. Und auch wenn es frustrierend ist, wenn vielleicht Leute, die sich überhaupt nicht damit beschäftigen, genau dieselbe Stimme haben.
Ich verstehe das alles, aber irgendwie... Nichts an unserem Wahlsystem zu verändern, finde ich, ist aber auch keine Antwort. Wir werden wieder 10-11% AfD-Wähler haben. Und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass nicht jeder zehnte Mensch in Deutschland rechtsradikal ist. Aber die AfD ist eine rechtsradikale Partei. Und vielleicht haben die 5-6% Stammwählerschaft. Traurig genug, aber müssen wir so akzeptieren als Gesellschaft. Aber das bedeutet, die haben zigtausende von Wählern, die aus welchem Grund auch immer, weil sie halt Frau Merkel doof finden oder Frau Baerbock doof finden oder wen auch immer, die finden alle doof, die sind sowieso meistens gegen alles. Aber dann setzen sie ihr Kreuz und wir können nichts dagegen tun, aber man sagt, du machst das eher, weil du...
Aufklärungsarbeit kannst du dagegen tun, ja. Das ist es halt. Ja? Das ist das Problem, wenn du kannst nicht... Leuten ihre Stimme einfach entziehen, weil die Meinung von dieser Person dir nicht gefallen. So, das nennt sich Diktatur. Ja, das ist das Problem dabei. Auch wenn man überhaupt nicht damit übereinstimmt. Und wenn man sagt, dass diese Partei gegen alles steht, was unserer Rechtsstaat und unserer Demokratie eigentlich bedeutet. Wenn man das sagt. Selbst dann liegt es aber dann in der Aufgabe der Gesellschaft des Landes, in der Aufgabe von uns, in der Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten, von Aktivistinnen, dass man es schafft, die Leute, die es nicht, die reingezogen werden in so ein Denken und reingezogen werden in zu glauben, dass eine Partei wie die AfD Antworten eigentlich hat auf die Probleme in unserem Land und dass mit der AfD in einer Führung oder in der AfD in der Politik das alles besser wird, dann ist es unsere Aufgabe, diese Person das aufzuzeigen, dass es nicht so ist. Und das frustriert vielleicht, dass sie dann vielleicht, dass sie mehr Prozent, mehr Zustimmen kriegen, als man es eigentlich hätte. Aber man kann nicht einfach sagen, man entzieht diesen Leuten die Stimme oder man verhindert es durch das politische System, dass Leute ihre Meinung nicht äußern können. Du musst daran dann arbeiten, dass die Werte, für die, ich würde es mal sagen, im ganz groben, und Deutschland steht jetzt unabhängig von CDU, Grüne, FDP, sondern unsere demokratische Einheit steht. Das musst du schaffen, dass diese Gesellschaft die besseren Antworten einfach nur hat und einfach diese Leute wieder zurückholt und zeigt, dass es nicht der richtige Weg ist, so eine Partei vielleicht zu wählen.
Okay, versuche ich es mal andersherum nochmal. Das ist schon ein bisschen länger her, da saßen wir in der Küche und da hast du mir von einem Wahlsystem erzählt in einem anderen Land. Und ich weiß noch, dass sie dich angeguckt haben, habe gesagt, echt, sowas gibt es auch. Also es gibt ja auch in demokratischen Ländern gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten zu wählen. Wir haben ja vorhin gerade gesagt, in Amerika willst du da den, willst du den Präsidenten?
Ja, nee, doch, du willst den Präsidenten.
Doch, du willst sogar den Präsidenten. Ja. Bei uns wählst du ja die Partei oder eine Partei. Und dann gibt es ja noch irgendwie andere Länder, da die ersten beiden Kandidaten gehen nochmal eine Stichwahl.
Frankreich zum Beispiel. So, ne?
Ja. Also würdest du denn sagen, dass unser Wahlsystem, wie wir es in Deutschland haben, aus deinem Blickwinkel heute der demokratischste und beste Weg ist? Oder gibt es irgendein Land, wo du sagst, die machen das noch ein Stück weit vielleicht besser?
Also ich glaube nicht, dass es ein System gibt, wo man sagt, das ist das beste System. Das ist ja so ein bisschen der amerikanische Gedanke, Amerika ist das beste Land oder so. Das gibt es nicht. Es gibt, je nachdem immer, wie die Geschichte eines Landes ist, wie die Gesellschaft sich entwickelt hat, gibt es Vor- und Nachteile von Systemen. Und es hat Gründe, warum bestimmte Systeme halt sich etabliert haben. Ich persönlich bin mit unserem Wahlsystem in Deutschland eigentlich, dass wir eine Partei wählen und diese Partei geht dann in eine Koalition, meistens, außer sie kriegt natürlich die absolute Mehrheit, halte ich für einen eigentlich ziemlich guten Weg. Wir können uns jetzt Gedanken darüber machen, dass ja die Repräsentation im Bundestag nicht so ist, wie sie eigentlich vielleicht sein müsste. Wir haben beispielsweise viel zu viele Juristinnen und Juristen im Bundestag, das ist, sind überproportional hoch repräsentiert, genauso grundsätzlich Akademiker. Handwerkerinnen und Handwerker sind viel zu wenig dort, Leute aus Pflegedienstleistungen und so. Das alles, darüber kann man reden. Aber ich glaube, dass das grundsätzliche System von einem personalisierten Verhältniswahlrecht, wie wir es haben, schon ein sehr gutes System ist. Es gibt andere Systeme, gerade wenn es um Mehrheitswahlsysteme gibt, also wie zum Beispiel in den USA, gerade oft, wenn man Präsidenten wählt, hat man ja ein Mehrheitswahlsystem. Da gibt es ganz interessante und lustige Möglichkeiten, so was man halt machen kann. Du meinst zum Beispiel, in Frankreich hat man ja, dass man den Präsidenten, die Präsidentin direkt wählt, gibt es ja erstmal eine Mehrheitswahl und die Kandidatinnen mit den zwei, mit den meisten Stimmen, die beiden, gehen noch einmal weiter und dann wird nur zwischen diesen beiden Kandidaten entschieden. Das ist ein ganz interessantes System. Was auch lustig ist, es gibt etwas, das nennt sich Ranked Voting. Da kannst du zum Beispiel in dein Wahllokal gehen und dann hast du eine Liste mit den Spitzenkandidaten und dann sagst du, okay, das ist meine erste Wahl, das ist meine zweite Wahl, meine dritte, meine vierte, meine fünfte. Das gibt es. Mhm. Genau. Und dann wird ausgezählt, okay, welcher Kandidat hat denn die meisten die erste Präferenz? Und dann wird gerankt und die Person, die am wenigsten hat, die fällt raus.
Okay.
Und dann wird geschaut, okay, bei wie vielen waren denn diese Person die zweite Stimme? Und dann wird das immer wieder gegengerechnet. Also du kannst wirklich
Es geht also noch komplizierter als bei uns.
Unser System ist relativ einfach tatsächlich, würde ich jetzt mal behaupten. Es gibt Systeme, die sind deutlich komplizierter.
Okay. Es gibt jetzt noch so viele Fragen, die bei mir in meinem Kopf sind, aber wir sind schon bei über einer Stunde. Deswegen denke ich, belassen wir es jetzt hier, wobei ich noch so viele Fragen hätte. Aber gut, ich merke schon, wenn ich jetzt wieder anfange mit Beispielen, dann findet es irgendwie kein Ende.
Das können wir machen, wenn das Mikrofon aus ist, dann können wir noch weiterreden.
Ja, ganz genau. Du hast gesagt, du wirst nicht sagen, wen du wählst. Ich überlege jetzt bei mir echt noch, ob ich es sagen möchte, weil in meinem großen Berufsfreundeskreis ich relativ einsam bin. Also für alle die nicht wissen wollen, wen ich wähle, die schalten jetzt aus. Ne? Bei den Gamern heißt es jetzt Spoilerwarnung. Ich werde euch jetzt sagen, wen ich wähle. Also wer das wissen möchte, bleibt jetzt noch kurz dran. Ich bin von meinen Eltern so erzogen worden und das habe ich auch geliebt, dass man nicht immer eine Partei wählt. Ne? Ich glaube, dass viele Kinder, Jugendliche aufwachsen in Elternhäusern, die wählen immer die CDU, immer die SPD, wen auch immer. Das war bei mir noch nie so. Und ich empfinde auch, es gibt die Zeiten, du hast vorhin gesagt, die Zeiten ändern sich, die Gesellschaften ändern sich.
mir ist heute etwas ganz anderes wichtig als vielleicht vor 4 Jahren bei der letzten Wahl oder eventuell was in 4 Jahren ist. Deswegen, es gibt nicht diese eine Partei für mich ganz persönlich, die in all den 30 Jahren, die ich wählen durfte, immer die richtige Antwort hatte. Und deswegen habe ich schon ein bisschen unterschiedlich immer gewählt. Und dieses Mal wird es so sein, dass ich, obwohl ja nur 69% Übereinstimmung, ich die Grünen wählen werde, weil ich glaube, dass sie für mich die richtigeren und besseren Antworten haben bei dem ganz großen Thema Klimaschutz. Wenn du siehst, was habe ich jetzt vor kurzem gehört, diese Wasserkatastrophe, diese Flutkatastrophe mit 180 Toten, irgendwie kostet uns ungefähr 30 Milliarden Euro.
Ja.
Und das, was die Grünen jetzt auflegen, kostet ungefähr auch 30 Milliarden, aber hat natürlich die Hoffnung, dass du das andere dann reduzierst.
Genau, wir zahlen 30 Millionen ungefähr dafür, dass es in zwei Bundesländern mal 3 Tage ein bisschen mehr geregnet hat.
30 Milliarden für 2 Tage Regen.
Kann man sich vorstellen, was man für 30 Milliarden alles hätte machen können.
Ja, um das zu verändern. Genau, und ich finde, das ist für mich die wichtigste Entscheidung. Und deswegen nehme ich das, wobei ich als, sage ich mal, Selbstständiger und Handwerksmeister schon weiß, also ich habe da schon Zahnschmerzen, wenn ich mein Kreuz mache, weil ich natürlich weiß, was steuerlich angeht, Arbeitnehmerrechte, die meiner Meinung nach auch schwierig in dem Wahlprogramm, zumindest das, was ich in den Überschriften gelesen habe, wo ich sage, da stimme ich nicht immer überein. Zum Beispiel gibt es so einen Punkt, rege ich mich jetzt gerade schon wieder drüber auf, weil das auch die Grünen sagen und die SPD sowieso und die Linke sowieso. Wenn ich das immer diesen Scheiß höre mit der Mindestlohn, da kriege ich, ich weiß auch nicht, da kriege ich Ausschlag, weil den Mindestlohn zu erhöhen. Ich verstehe den Sinn dahinter, dass man sagt, für deine Arbeit, die du da machst, musst du besser bezahlt werden. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Mein Problem ist, dass wenn ich, keine Ahnung, einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin, ich sage jetzt mal 2000 Euro brutto zahle, ich mache jetzt mal so ein Beispiel, und die Person kriegt nur 1200 aber auf ihr Konto gezahlt, dann ist da eine viel zu große Diskrepanz. Na, wo ich so denke, wie wäre es, wenn wir nicht den Mindestlohn erhöhen, sondern vielleicht mal die Lohnkosten senken würden. Was?
Ja, draußen immer auf den Tisch.
Also Entschuldigung. Ja, weil ich mich jetzt...
Ich weiß.
Ja, bitte die Lohnkosten senken würde nämlich bedeuten, dass ich weiterhin 2000 Euro Bruttokosten hätte, aber meine Mitarbeiterin vielleicht nicht 1200, sondern vielleicht 1300 oder 1400 bekommt. Die hat dann einfach mehr Geld auf dem Konto und könnte mehr Geld ausgeben. So, also ich hätte nicht mehr Kosten, aber die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter hätte mehr Geld. Und es hat noch einen Vorteil, dann wird nämlich mein Haarschnitt auch nicht teurer.
Ja.
Wenn aber der Mindestlohn überall erhöht wird, dann wird das 12-Euro-Schnitzel nachher auch 13 Euro kosten, weil halt der in der Küche und die Kellnerin halt auch wieder alle mehr bezahlen müssen. Dann wird mein 70-Euro-Haarschnitt nachher auch 73 Euro kosten, weil alles halt teurer wird. Und dann kannst du dir als Mitarbeiter, weil du den höheren Mindestlohn bekommen hast, doch nicht mehr so viel mehr leisten, weil ja alles andere wieder teurer geworden ist. Also deswegen, liebe Grüne oder egal welche Partei das ist, wie bescheuert ist das eigentlich zu sagen, Mindestlohnerhöhung. Der Grund ist richtig. Die Menschen müssen besser bezahlt werden für ihre Tätigkeiten. Da sind wir sofort einer Meinung. Aber es kann doch nicht the one and only Idee sein, Mindestlohn zu erhöhen, sondern du musst auch für den Arbeitgeber es so attraktiv machen, dass seine Kosten nicht immens hoch steigen werden, nämlich dass dadurch die Dienstleistungen oder die Produkte auch nicht deswegen verteuert werden müssen.
Ja. So, das ist etwas, du lehnst dich jetzt zurück. Die Diskussion ist ja etwas, die ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir sie hatten. Wir hatten ja schon oft drüber gesprochen, deswegen kannte ich das jetzt ja schon alles. Und ich bin da ja auch wirklich zum Großteil ja bei dir. Ich finde, das ist sehr nachvollziehbar einfach. Und daher kann ich es auch verstehen, wenn gerade Unternehmer von Friseursalons oder was auch immer jetzt, die jetzt kein Amazon sind, die kein Riesenkonzern ist, ja, kein Rossmann oder keine Lufthansa, ja, kann ich verstehen, dass
der
man...
Der kleine sich, Mittelstand.
Der Mittelstand, wo ja immer gern gesagt wird, wir stärken den Mittelstand und so. Ja, und genau, weil die ganzen Parteien, die das dann immer oft sagen, wo gehen die ganzen Entlastungen und so hin, wo wird mehr verdient? Genau bei denjenigen, die 150.000 Jahreseinkommen haben oder was weiß ich nicht, das heißt die großen Lufthansa und so, sowas, das wird unterstützt. Ja? Aber genau solche Lösungen, wie du sie dann jetzt gerade mal vorgetragen hast, das wird nicht oft gemacht. Deswegen finde ich es aber, so wie du dich gerade drüber aufgeregt hast, ja, finde ich es dennoch, freut es mich sehr zu hören. Und wie gesagt, ich werde nicht offiziell sagen, was ich wähle, aber ich glaube, wenn man ein bisschen nachdenkt, wie ich heute auch drüber gesprochen habe und auch in was für eine Situation ich mich jetzt befinde, als junger Mensch einfach nur, glaube ich, ist es sehr einfach zu erraten, welches Thema mir dann auch wirklich am Herzen liegt. Ja. Und deswegen habe ich nur so eine Hochachtung auch vor Menschen dann wie dir, die, obwohl die Wahl von den Grünen zum Beispiel so eine Reaktion auslösen, aber trotzdem den Gedanken haben, egal wie sehr ich mich darüber aufrege, es gibt etwas, das ist noch wichtiger, dass wir es jetzt gerade angehen. Und deswegen ist das wichtige Thema halt für einen selbst dann das Klima. Und deswegen wählt man die Grünen, obwohl man in den sauren Apfel beißen muss bei anderen Sachen. Genau. Und das ist etwas, wo ich hoffe, dass viele Leute so denken, dass es natürlich wichtig ist für einen selbst, wie wirkt sich das auf einen aus. Aber ich glaube nicht, dass mit irgendeiner Partei, die man jetzt wählen kann, wird man nicht seinen finanziellen Untergang wahrscheinlich dann sein Kreuz dabei setzen, sondern es geht ja dabei rum, es gibt so ein großes Problem für die Zukunft nicht einer Gesellschaftsgruppe, nicht nur eines Landes, nicht nur für Deutschland, sondern für diese ganze Erde. Und darum geht es ja so ein bisschen bei dieser Wahl. Darum geht es, dass man die Weichen stellen kann um diese Klimakrise, die einfach schon da ist. Wir haben sie dieses Jahr gesehen. Hunderte an Menschen haben ihr komplettes Leben da, ihr Leben verloren also, dabei.
Ihr Leben verloren, ihren Lebensunterhalt.
Unterhalt, ihre Erinnerungen, Fotos, alles.
Alles.
Weil ja, es zwei Tage geregnet hat. Und das wird auch noch weiter passieren. Das wird die nächsten 10 Jahre immer noch so weitergehen. Weil.
Aber es würde ja auch weiterhin so regnen, auch wenn Frau Baerbock die absolute Mehrheit hätte. Also so fair genau, muss man auch sein. Wir
natürlich.
Sind ja nur ein kleines Land auf diesem Globus.
Natürlich. Aber wie können wir es als Deutschland verlangen, dass irgendein anderes Land irgendwas fürs Klima tut, wenn wir es nicht auch selbst tun? Wie können wir denn irgendwo auf der globalen Bühne, in der Deutschland steht, ein gutes Standing hat, auch durch Angela Merkel, durch unsere Wirtschaft, haben wir ein tolles Standing. Das heißt, wir haben Einfluss. Und wenn wir es zeigen können, dass wir als Deutschland gute Klimapolitik machen können, dass es sich lohnt, wirtschaftlich und klimaneutral zu handeln. Und davon bin ich überzeugt, dass wir das als Deutschland können. Wenn wir das zeigen können, dann schaffen wir auch Argumente, warum Länder wie die USA oder auch China, wenn sie sehen, dass es wirtschaftlich sich auch lohnt und dass man gleichzeitig dabei es auch noch verhindern kann, dass es in 50 Jahren so stark regnet und so heiß wird, dann ist es doch etwas Gutes.
Also mir war es wichtig, danke nochmal für die Ausführung, Bennett, aber mir war es halt wichtig, deutlich zu machen, dass mir dieses Thema jetzt auch in diesem Fall natürlich Klima echt so ein bisschen über alles geht und dass man eventuell, das muss ja nicht bei den Grünen sein, vielleicht gibt es ja auch eine andere Partei für einige Hörerinnen und Hörer, aber dass man, ich finde, man muss sich damit auseinandersetzen, wofür stehen diese Parteien. Und dann machst du da dein Kreuz, wo du sagst, das ist mir am wichtigsten. Wohl wissend, dass es nicht nur Vorteile gibt. Und natürlich gibt es auch, wenn ich mit meinem Freundeskreis, Jungs, ihr werdet wissen, wen ich jetzt hier gerade meine, so ein paar meiner ganz engen Friseurfreunde, wenn ich da mit denen im WhatsApp-Chat bin, ne, dann geht es meistens über Steuern, dann gibt es über Löhne und so weiter.
Und das ist nachvollziehbar.
Es ist absolut legitim und nachvollziehbar. Und natürlich gibt es dann vielleicht die ein oder andere Partei, die in diesen Punkten dann die bessere Antwort hat. Aber die Frage ist ja, was ist mir jetzt wichtig? Und deswegen wollte ich das gerade sagen. Nur weil ich, und so bin ich halt erzogen, nur weil ich im Jahr 2021 die Grünen wählen werde, heißt das noch lange nicht, dass ich deswegen ein, in Anführungsstrichen, Grüner bin und dass ich dann in 4 Jahren oder in 5 Jahren wieder die Grünen wähle und bei der nächsten Europawahl oder bei der nächsten Hamburgwahl die Grünen wähle. Nein, ich gucke immer bei jeder Wahl, was ist mir jetzt aktuell wichtig. Und wenn wir in Hamburg zum Beispiel wählen, dann ist mir das Klar hatten wir auch Kohlekraftwerke und so, ich will jetzt die Hörer nicht noch mehr langweilen. Aber da ist mir dann eventuell Schulpolitik, Straßenpolitik, wie genau. gehen wir um mit dem ganzen Kiez, Bewachung, Video und so weiter. Dann sind mir diese Dinge wichtig und dann setze ich da mein Kreuz für die Hamburg-Wahl. Aber bei dieser Bundestagswahl, finde ich, zeigt uns diese Welt und zeigt uns auch deine Generation, dass wir jetzt alle echt mal den Fokus verändern müssen. Und deswegen bin ich ganz persönlich so ein bisschen frustriert, dass es dann immer wieder an diesen Personen hängen bleibt oder dass das ist dann halt so schwierig. Aber du hast ja vorhin gesagt, ich soll nicht undemokratisch denken. Jeder hat eine Meinung, die sind alle gleich wichtig und wertvoll. Und dann soll es auch so sein.
Ja, wie gesagt, das ist jede Person eine Stimme, auch wenn man damit nicht übereinstimmt, aber dann hat man immer noch die Chance, halt eine Person vielleicht noch zu überzeugen, warum es sich doch lohnt, vielleicht eine andere Partei zu wählen oder dass ein anderes Thema von essentiellerer Bedeutung ist für das weiterhin Bestehen einer guten Gesellschaft.
Ja. Bennett, das war mir ein Fest, mit dir heute diesen Podcast aufzunehmen. Ganz großartig. Du weißt natürlich als Stammhörer dieses Podcasts, weil du dir höchstwahrscheinlich jede Folge deines Vaters anhörst, natürlich, dass ganz zum Schluss diese Frage kommt, welchen Song kann ich denn auf unsere Spotify-Playliste setzen? Denn die gibt es ja bei Spotify. Und die werden wir natürlich hier auch weiterführen. Jetzt bin ich mal gespannt. Du da hast einen Wunsch frei.
Ich hoffe, dass dieser Song noch nicht da drauf ist.
Ja, das kann ich sofort. Ich werde es hier am Rechner gleich mitmachen.
Aber da ich ja durch meinen Vater von klein auf erzogen wurde, sehr viel unterschiedliche Musik auch zu hören.
Bitte jetzt nicht den neuen ABBA-Song. Den finde ich Nein, ganz furchtbar.
Ich habe ihn auch noch nicht gehört.
Oh, der ist ganz schlimm. Nein. Leider.
Schade. Ja. Nein, aber da ich bin sehr viel mit Musik aufgewachsen und deswegen schon von klein auf viele große Künstler einfach gehört. Und deswegen gehe ich natürlich auf Michael Jackson erstmal.
Oh, den habe ich dir aber nicht gezeigt, weil ging nicht.
Oder? Nein, nicht gezeigt, aber du hast mir seine Musik vorgestellt. Ja. Und ich habe durch dich ganz viel auch einfach über Musik gelernt. Und für mich war es von klein auf, hat mich ein Song von Michael Jackson irgendwie, hat mir am meisten Spaß gemacht zu hören. Es ist immer noch einer meiner Lieblingssongs. Grundsätzlich, und das ist Black or White, das ist ganz klar. Und ich hoffe, dass er noch nicht auf der Liste ist.
Ist er noch nicht?
Ja, dann würde ich sagen, rauf damit.
Alles klar, mache ich. Dann dir vielen Dank. Schön, dass du bei uns warst in diesem Podcast. Und wir diskutieren.
Wir diskutieren weiter. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Und ob wir weiter diskutiert haben. Absolut, darauf könnt ihr euch verlassen. Das Gespräch habe ich am letzten Sonntag aufgezeichnet und das Mikrofon war ausgeschaltet und die Diskussion ging sehr emotional weiter. Wir haben uns noch mehr, sage ich mal, auch positioniert und auch gerieben und irgendwann habe ich das Mikrofon mal wieder laufen lassen und wer jetzt immer noch nicht abgeschaltet hat, wer wirklich durchgehalten hat bis zum Schluss, dem kann ich jetzt schon sagen, es gibt hier gleich einen Hidden Track. Also wenn die Titelmelodie gleich läuft und ihr bleibt noch dran, dann habt ihr noch weitere ungefähr 20 aus meinem Blickwinkel sehr spannende politische Minuten vor euch. Und dann sogar mit noch klarerer Aussage, mit klarerer Kante. Wie ich es in der Diskussion schon gesagt habe, den Link zum Wahl-O-Mat, den findet ihr in den Shownotes. Ich packe euch da ebenfalls rein einen Link von dem neuen Rezo-Video, wo der YouTuber Rezo 33 Minuten das Thema Klima noch einmal bearbeitet. Ich habe das auch in meinem Freundeskreis und auch in meinem beruflichen Freundeskreis versendet. Die Feedbacks, die ich daraufhin bekommen habe, waren größtenteils eher kritisch. Einige davon konnte ich ernst nehmen, bei anderen habe ich gemerkt, die haben sich dieses Video gar nicht angeguckt, weil vielleicht die Sprache dieses YouTubers denen zu modern ist oder zu jung oder ich weiß nicht was.
Aber das Besondere an diesen Rezo-Videos ist ja, dass der zwar da locker immer daherredet und 100.000 Behauptungen aufstellt, aber jede einzelne Behauptung ist mit einer Quelle gekennzeichnet und es gibt eine extra Internetseite, wo man dann diese Quellen alles nochmal nachliest. Das sind also nicht jetzt irgendwie Gefühle von diesem YouTuber, sondern es ist nachweislich genau so, wie er es dort sagt. Und ganz zum Schluss übrigens, bei diesem Video, ganz zum Schluss, da finde ich es auch sehr wertvoll, dass er auch nochmal Stellung bezieht und dass er sagt, also wenn man sich jetzt dieses Video von ihm angeguckt hat und man ist über 50 und man sagt, ja, du hast ja recht mit deinen ganzen Klimathemen, aber mir sind andere Themen wichtiger und wenn wir jetzt was im Klima verändern, dann dauert das ja ein so langer globaler Prozess, dass ich den höchstwahrscheinlich in meinem Leben gar nicht mehr miterleben werde und mir persönlich sind aber jetzt wirtschaftliche Hilfen wichtiger oder steuerliche Entlastung oder wie auch immer, dann sagt ja der Rezo auch, er kann es verstehen. Das ist ein Punkt, das kann man, dafür braucht man sich auch nicht rechtfertigen. Das ist auch in Ordnung. Da muss man sich nicht für entschuldigen. Aber es kommt halt immer auf den Blickwinkel drauf an und es ist klar, dass er mit seiner jungen Generation einen anderen Blickwinkel hat. Und jeder, der dieses Video noch nicht kennt und 33 Minuten sich Zeit nehmen kann, dem würde ich wirklich dieses Video ans Herz legen. Man braucht vielleicht, wenn man noch keine Rezo-Videos kennt, man braucht vielleicht so 5 Minuten, um sich an die Art und dem Tonfall und das Wording von Rezo zu gewöhnen. Aber wenn man das da macht, dann muss man sagen, ist das ein sehr professionelles Video mit guten Aussagen und ja, lohnenswert. Also wie gesagt, das packe ich euch auch in die Shownotes. Das war's von der 52. Folge vom Nur mal deutlich Podcast. Und man glaubt es ja kaum, aber im Oktober kommt dieser Podcast wieder und dann bleiben wir, so wie in den 51 Folgen zuvor, tendenziös, eher unpolitisch und kümmern uns dann wieder um die Themen, die uns in unserem Handwerk besonders auf den Nägeln brennen. Ich wünsche euch einen schönen September. Geht bitte alle zur Wahl, beteiligt euch, macht das Kreuz da, wo ihr mit gutem Gewissen hinterstehen könnt und wo ihr sagen könnt mit voller Überzeugung, das ist ja, die Richtung, die ich bei dieser Bundestagswahl bevorzuge. Und dann wünsche ich uns einen spannenden Wahlabend. Und ja, wir hören uns im Oktober wieder. Vielen Dank und tschüss aus Hamburg.
Ja, aber ich fand es ja gut, dass du nochmal das Argument gebracht hattest mit Mindestlohn und Lohnkosten, wie sich das verändern würde, weil ich finde das auch eigentlich, ist ein super Argument und ich würde mich freuen, wenn eine Partei so etwas vielleicht auch da drin hätte.
Ja, aber weißt du, warum sie es nicht tun? Weil es zu kompliziert ist.
Ist es.
Es ist zu kompliziert. Auf dem Plakat zu schreiben, Mindestlohn 12 Euro
ist oder 15.
Das ist einfach.
Ja.
Und jeder, der an diesem Plakat vorbeigeht, sagt, oh geil, dann kriege ich ja mehr Geld. So, also es ist simpel.
Ja.
Aber, und da mache ich auch den Grünen einen Riesenvorwurf. Klima ist auch kompliziert. Und sie bringen es aber auch auf einfache Dinge. Ja, sie brechen es auf einfache Dinge runter. Also erwarte ich auch bei diesen Themen, dass Marketing-Experten vielleicht mal einen Begriff erfinden, die sagen, Lohnnebenkosten runter, mehr Netto vom Brutto oder was weiß ich.
Ja, ich glaube, das stimmt. Ich wäre mir jetzt gar nicht so sicher, dass keine Partei so etwas nicht in ihrem Programm hat.
Das
vielleicht,
ich ganz ehrlich, auch nicht
ich weiß es nicht.
Weiß ich auch nicht.
Vielleicht haben die Grünen es ja in ihrem Parteiprogramm stehen. Oder die SPD oder die Linke oder was. Oder die CDU, die wird es nicht drin haben. Aber
warum nicht? Also
keine Ahnung, ich gehe davon nicht davon aus, wenn ich ehrlich bin. Aber who knows? Ja, vielleicht hat das ja eine Partei drin. Aber sie legen ihren Fokus halt auf dieses plakative Mindestlohn. Weil das halt viel einfacher ist. Weil das verstehen die Leute sofort. Da musst du nur einmal auf das Plakat gucken. Das muss nur einmal gesagt werden. Und jeder Zuschauer, jede Zuschauerin weiß sofort, was damit gemeint ist. Du musst.
Müsstest. Ja und nein, ich habe es ja eben schon gesagt. Außer du sagst jetzt, und das, du hast auch die Berechtigung, du als mein Sohn darfst das natürlich. Vielleicht mache ich auch einen Gedankenfehler. Aber der Mindestlohn sagt dir in der ersten Sekunde, Mindestlohn 20 Euro. Ich glaube, keine Ahnung, hat zumindest mal die D-Linke gesagt irgendwie. So, nehmen wir mal diesen Quatsch, ja? Sagen wir mal, das würde kommen. Ja, dann hättest du viel mehr Geld auf deinem Konto. Ja, super, aber dann ist der Haarschnitt halt auch 5 Euro teurer. Ja. Und dann ist jede einzelne Dienstleistung teurer. Dann ist jeder Restaurantbesuch, jeder Kinobesuch, dann ist alles teurer. Und dann guckst du am Ende eines Monats und sagst, hä?
Also, ja, und dann sind wir in der Schweiz.
So, dankeschön. Das wäre jetzt nochmal ein Beispiel. Ja? Ich glaube, der niedrigste Lohn für eine Friseurin in der Schweiz, ich lege meine Hand jetzt nicht ins Feuer, der ist entweder bei 3.300 Euro oder 3.500 Euro umgerechnet. Also dramatisch mehr als hier. Hm. Und es gibt Friseure, die aus der Schweizer Region in die deutsche Region gehen, weil sie sagen, sie wollen da mehr Geld verdienen. Dann denkst du, hey, aber bei uns verdienst du vielleicht nur 2 und nicht 3,5. Ja, aber dafür...
Das kostet viel weniger.
Dafür kostet aber alles bei euch viel weniger. Dafür tanke ich günstiger, dafür gehe ich günstiger ins Restaurant und ich habe am Ende eines Monats mehr. Und dieses Mindestlohn 12 Euro oder noch schlimmer 15 oder 20 Euro signalisiert doch nur im allerersten Moment, du kriegst mehr Geld. Im zweiten Moment musst du dir doch signalisieren, aber du kannst dir dann nicht viel mehr leisten. Also es ist doch nur eine Augenwischerei und deswegen regt mich das so auf.
Du musst deine eigene Partei gründen, die nur das als einziges Thema hat.
Ja, die würde ich dann ja auch nicht wählen, weil wenn du nur ein Thema hast...
Und alles andere kopierst du dann, du machst einfach so eine Flickenteppichpartei und nimmst dann das und das zusammen.
Ja, es ist aber...
Ich werde jetzt gleich mal die Parteiprogramme durchschauen und schauen, ob das irgendwo drin steht.
Und das wäre gut und dann gibst du mir das...
Und dann sind es die Linken. Und dann sagst du, schade.
Weißt du, worüber wir auch nicht gesprochen haben? Was auch echt schade ist.
Über vieles.
Ja, wir haben über vieles nicht gesprochen. Das stimmt schon. Aber weil du gerade gesagt hast, die Linken, ne? Es kommt jetzt eine doppelte Frage. Mhm. Oder stelle ich dir 2 Fragen? Vielleicht am einfachsten, ne?
Mach's, wie du willst.
Genau, ich stelle dir noch 2 letzte Fragen. So, die erste Frage ist, weil du gerade gesagt hast, also im Parteiprogramm die Linken. Die Parteiprogramme oder das Füttern des Wahl-O-Maten, wird es nicht auch von Marketing-Experten begleitet, die sagen, pass auf, wie müssen wir das so formulieren, dass wir bei den Leuten, die den Wahl-O-Mat machen, möglichst oft reinkommen? Also damit will ich ja nur sagen, vielleicht meinen die das ja gar nicht, was sie da hinschreiben. Sie machen das nur, weil man dann im Wahl-O-Mat so weit oben ist.
Also ich weiß jetzt nicht, ob sie es beim Wahl-O-Mat jetzt machen. Das andere wäre ja, dass du deine Wählerinnen und Wähler hinters Licht führst. Weil das würdest dann ja aus Parteiprogramm. Ja. So, das ist natürlich immer, das weißt du nie. Da kann dir niemand die Garantie geben, ja, dass vielleicht, wenn die Grünen das, wenn irgendeine Partei es sagt, wir machen XY, dann machen sie aber A, B, C. So. Das ist dann da, dafür sind demokratische Wahlen da, dass man sagt, ey, warte mal, ihr habt aber das eine versprochen, habt das komplett andere dann aber geliefert. Euch wähle ich nicht mehr. So.
Ich erinnere mich an die letzte Bundestagswahl. Ich glaube, eine Partei hat gesagt, der Mehrwertsteuersatz wird um 1% erhöht. Die andere hat gesagt, es wird um 2% erhöht. Dann haben sie koaliert und dann haben sie 3% erhöht. Und denkst du, was?
Ja, so funktioniert das doch. 1 plus 2 sind 3. So,
hä? Das habe ich jetzt gar nicht verstanden.
Ja, das macht dann Sinn. Aber
und das Zweite ist natürlich, auch darüber haben wir leider gar nicht gesprochen, das finde ich auch ganz wichtig und eigentlich ist das auch bei der SPD ganz wichtig. Noch einmal. Bei dieser Bundestagswahl ist es bei der SPD ganz wichtig. Ansonsten nicht vielleicht. Ich empfinde, so bin ich auch erzogen worden, das empfand ich schon immer, das eine ist ja, was eine Partei sagt, aber das andere ist, traue ich den Spitzenpolitikern, traue ich der Person, die vorne steht, auch zu, ein Standing zu haben, das durchzusetzen. So, und das finde ich persönlich auch wichtig.
Absolut, darüber hätten wir sehr gerne sprechen können, tatsächlich noch so ein bisschen.
Ja.
Dass man die Parteien nicht daran misst, was sie jetzt gerade sagt, weil vor einer Bundestagswahl wird viel gesagt, sondern was haben diese Partei umgesetzt wirklich, was ist realistisch? Und da ist es dann natürlich, das erste Beispiel ist einfach, ich kaufe der CDU nicht ab, dass sie es hinbekommen, Deutschland mit im Thema Klima zu retten. Die CDU hat 16 Jahre lang am Stück regiert. Und es hat sich nicht gebessert. Warum sollte ich es jetzt gerade der CDU seriös abkaufen, dass sie auf einmal gute Klimapolitik machen. Ich kann es nicht.
Nein, macht sie nicht. Also Transparenz, ich habe vor 4 Jahren die CDU gewählt, auch aus Überzeugung und auch mit Freude in Anführungsstrichen.
Aber es ist eine ganz, der Kontext ist ein ganz anderer vor 4 Jahren.
Richtig. Und was mir heute so missfällt, ob das jetzt Friedrich Merz ist oder ob das Armin Laschet ist, Armin Laschet hat tatsächlich in diesem Triell gesagt, Bürokratie muss abgebaut werden, Kinder müssen mehr Chancen bekommen. Das sind alles so Dinge, oder das sind alles Dinge, wo ich so denke, ja, das kannst du als Opposition sagen, aber doch nicht, wenn du 16 ja. Jahre regierst, dann kannst du doch ja. nicht sagen, Bürokratie müssten wir mal abbauen. Hört ja jeder gerne.
Jeder sagt, wir bauen Bürokratie ab und keiner macht's.
Ja, aber das macht ja als Regierungspartei das völlig unglaubwürdig. Ja,
und deswegen
glaube ich, brauchen wir auch mal einen Blickwinkel, einen Wechsel. Und vielleicht ist es ganz gut, egal welche Partei außerhalb der CDU nachher den Kanzler oder die Kanzlerkandidatin, den Kanzler oder die Kanzlerin stellt. Du hast es ja auch in dem Gespräch vorhin schon gesagt, keine Partei wird so viele Stimmen haben, dass sie super viel umsetzen kann, sondern es werden immer Kompromisse sein. Immer. Und deswegen wird es ja, egal wer da kommt, kein total radikaler Umbau. Aber ich glaube, wir brauchen einfach mal einen Betrachtungswechsel. Wir brauchen mal einen Blickwinkelwechsel.
Ich glaube,
ich habe mit irgendjemandem vor kurzem gesprochen, da habe ich gesagt, es gibt ja Länder, die haben ja ein Digitalministerium. Ja. Dann so, hä? Echt? Ja? Ja.
Ja,
wieso haben wir das nicht?
Ich meine, das Internet weiß, die FDP möchte das einführen.
Ja, ist ja auch in Ordnung.
Also ich finde das absolut richtig, das macht
auch nichts,
Sinn.
Ich habe auch nichts gegen die CDU oder gegen die FDP. Das meinte ich ja die ganze Zeit. Ich fühle mich bei diesen Grabenkämpfen überhaupt, da fühle ich mich völlig fremd. Mir geht es ums Hier und Jetzt.
Und um Themen,
was ist mir jetzt wichtig. Und deswegen bin ich trotzdem offen für alle anderen. Ja. Und deswegen haben natürlich in allen anderen Parteien gibt es auch immer gute Argumente. Und gute, ist ja klar.
Ja, ich finde es interessant, Baden-Württemberg hat ein Ministerium dafür, Digitalisierung.
Ja.
Geführt von Grünen und CDU. Die Baden-Württemberg macht das im Bereich Digitalisierung super. Aber deswegen, ich gehe davon aus, dass egal welche Partei an die Macht kommen wird, welche Koalition, das etwas wie ein Ministerium für Digitalisierung.
Und das meinte ich.
Das ist viel zu spät.
Das muss sich die CDU einfach angreifen lassen. Das Internet gibt es ja nicht erst seit 3 Jahren.
Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube einfach, dass es jetzt noch mehr kommen wird. Aber das meine ich halt. Es ist, kaufe ich es einer Partei ab, dass sie Politik bestimmt auch umsetzt. Und traue ich es ihr zu, dass sie Politik macht, die darauf aus ist, ein Land wirklich für die Gefahren und für die Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte fertig zu machen. Traue ich es einer Partei zu. Und ich sehe es einfach nicht, weil sie so lange Zeit hatten. Und das Thema Klima ist ja nicht erst durch Fridays for Future auf einmal da. Das Thema ist seit den 80ern bekannt, durch den Club of Rome und so. Die haben da schon gesagt, ey, hört mal zu, wir müssen unsere ganze Industrie sowas von umstellen, weil wir sonst ein riesiges Problem haben werden. Und es wird immer so weitergemacht die ganze Zeit. Das Thema Klima ist nicht neu.
Wenn du als 16 Jahre regierst, dann hast du auch so eine eingefahrenen Lobbyisten und Kontakte, das ist auch schwierig.
Glaube, es du musst wird sich mal, dadurch nicht ändern.
Du musst es aufbrechen und bei der SPD, tut mir leid, außer ja, also bei die Gefahr natürlich, aber die nehme ich noch in Kauf, ist, wenn Herr Scholz Kanzler wird, dann schlafe ich immer bei der Neujahrsansprache ein. Dann tut es mir leider leid, ja, den kann ich nicht 3 Minuten zuhören. Ja. Aber das ist natürlich wirklich eine Nebensächlichkeit. Ich habe bei der SPD wirklich das Problem, ich weiß überhaupt gar nicht, wen ich da bekomme. Ja, okay. Also ein Politiker, der aber nicht Parteivorsitzender werden sollte, aber dann unser Kanzlerkandidat wirst du. Aber ich finde es halt, ich sag's dir, Bennett, ich finde es schwer. Und ich hoffe, ich weiß, es gelingt mir nicht jedes Mal, aber ich hoffe, dass rhetorisch jedes Mal sagen zu können, ich akzeptiere ja jeden, wer egal welche Partei wählt. Du bist ja für mich kein schlechterer Mensch, wenn du die CDU oder die SPD oder die FDP oder wen auch immer wählst. Das ist völlig in Ordnung. Also nur ich ganz persönlich kann nur sagen, Mann, was muss noch passieren, damit wir mal mutig genug sind zu sagen, wir brauchen jetzt mal ein Umdenken.
Ja, und vor allem wirklich, uns läuft die Zeit davon. Gerade jetzt noch, Entschuldigung, ich schwinge halt immer wieder auf das Thema Klima, aber es ist einfach so. Und ich weiß, dass natürlich sind andere Themen Steuern und Löhne und es ist alles so wichtig, ja, weil nichts in der Politik ist wirklich unwichtig, ja, weil es betrifft die Menschen immer direkt. Aber wir haben jetzt gerade noch die Chance, halt irgendwie es irgendwie zu verhindern, dass meine Kinder, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, dass der Planet noch halbwegs in Ordnung ist, ja, dass die auch vielleicht in Hamburg aufwachsen können oder so und die Elbphilharmonie, dass ich nicht nur das gläserne Dach dann sehen kann, sondern auch noch alles, was da unten gebaut ist, ja, so. Aber genau, das, man lacht halt, aber das ist halt gar nicht...
Weil es schon übertrieben ist.
Ja, okay, vielleicht nicht für meine Kinder, ja, aber wenn meine Kinder vielleicht anfangen, meine Enkelkinder oder so, weil es ist einfach so, ja, IPCC, ja, also der Klimareport, über den für einen Tag, am Montag, dem 1. Juli oder was weiß ich nicht, als der rausgekommen ist, alle Welt redet darüber. Am Mittwoch hat sich niemand mehr dafür interessiert. Und dieser Report, von der ausgewertet hat, was 40.000 andere Klimaforschung ergeben haben, hat ja einfach nur gezeigt, dass wir jetzt gerade noch die Möglichkeit haben, etwas zu ändern. Und wir werden solche Katastrophen wie die Überflutung und so, die werden wir noch weiterhin haben. Und sie werden noch schlimmer sein, weil es einfach ungefähr 20 Jahre dauert, bis sich sowas nochmal ändert. Das heißt, wenn wir jetzt anfangen, nochmal, wenn wir jetzt ein Umdenken haben und wirklich konsequent radikal unsere Klimapolitik verändern und unsere Politik darauf auslegen, dass wir klimaneutral werden, ja, dann legen wir jetzt den Grundstein dafür, dass es sich in der Zukunft ändert. Was wir jetzt gerade erleben, sind die Klimaänderungen aus dem Jahr 2001. Weil es ungefähr 20 Jahre dauert.
Das war mir jetzt so nicht bewusst, aber mit diesem Wissen muss man natürlich sagen, also gerade diese Konservativen oder diese Stammwähler, ne? CDU, FDP, SPD meistens,
ja.
Die sind ja auch älter.
Ja.
Es kann natürlich auch sein, dass die Leute sagen,
ich glaube, das ist
mir auch ein bisschen egal.
Ich habe Angst, dass viele Leute einfach sehr egoistisch sind und halt nicht einfach so drüber nachdenken. Ja. Ich meine, wir haben jetzt bei dieser Wahl sind es knapp 60,5 Millionen Menschen, die wahlberechtigt sind. Und durch den demografischen Wandel ist es knapp 1 Million weniger als bei der letzten Bundestagswahl. Ja? Mhm. Und es sind weniger junge Menschen, weil mehr Leute verstorben sind, als wahlberechtigt wurden in diesem Zeitraum. Ja?
Es sind mehr Menschen verstorben. Als geboren.
Nicht geboren. Das vielleicht als Wahlberechtigt, als jetzt 18 plus geworden sind, so. In der Zeit. Mhm. Das heißt, die Konsequenz daraus ist, dass die Altersgruppe Ü60 ist größer geworden. Die Wahlgruppe 18 bis 25, 29 ist kleiner geworden. Mhm. So. Das ist halt der demografische Wandel. Und dann ist es wahrscheinlich auch so, dass viele dann denken, ja, okay, jetzt aber gerade für meine Rente vielleicht oder für mein Unternehmen noch, was ich so habe und so, das lohnt sich dann nicht. Und ganz ehrlich, das Klima, ja, ist alles blöd, aber ganz ehrlich, das jetzt in 20 Jahren ist mir das auch nicht mehr so wichtig, um ehrlich zu sein. So.
Ja.
Ja, aber ich habe das Problem, ich bin noch länger hier als 20 Jahre, hoffe ich zumindest.
Hoffe ich auch, Benne.
Ja. Ich hoffe, das ist auch noch länger als 20 Jahre.
Ja, ich will das auch noch in die Elbphilharmonie nur mit dem Glas. Das ist ganz schlimm, aber das will ich mir auch nicht angucken. So alt will ich dann doch nicht werden.
Ja, und damit wir das verhindern können, gibt es halt Parteien, die sowas vielleicht angehen können und einige, die es nicht seriös angehen können.
Ja. Letzter Punkt und dann höre ich wirklich auf. Ja, es ist, bringt mir mal unglaublich Spaß, mit dir zu diskutieren.
Ja, mache ich auch gerne.
Es ist nochmal dieser Punkt, dass so viele so einen Stempel irgendwie haben. Du bist Grünwähler, du bist linke Wähler, du bist FDP-Wähler. Wo ich so denke, wie viele, das wäre auch eine schöne Frage, gibt es ja überhaupt Erhebung, wie viele Stammwähler hat jede Partei eigentlich?
Weil wird so immer denk, kleiner.
Weil ich so denke, ich bin wirklich nicht so. Und auch wenn du jetzt hier fürs Klima kämpfst, sage ich mal, dann wissen wir, glaube ich, alle, wo du heute dein Kreuz oder dieses Jahr dein Kreuz reinsetzt. Und trotz alledem heißt es ja noch lange nicht, dass du für ewig das immer so weitermachen
wirst. Ich habe 2017 auch nicht die Grünen gewählt, zum Beispiel.
Na, so. Und vielleicht wirst du es in 4, 5 Jahren. Also das meine ich so. Ne? Das finde ich manchmal so schwierig, wenn ich so mit Freunden diskutiere, die jetzt nicht so politisch, sage ich mal, sich informieren, wenn du dann sagst, man wählt den oder den, dann hast du da gleich immer so eine Schublade, wo ich dann so denke, hä?
Ja, das ist dann wieder diese persönliche Schiene, die ich vorhin meine, dass man versuchen muss, dass man das halt nicht darauf führt. Ja, aber ja. Das ist ganz schön, und das ist halt wahrscheinlich wieder diese weiterführende Spaltung einfach in der Gesellschaft, dass man sagt, okay, aber dann bist du das und dann bist du aber Linkswähler und du bist CDU-Wähler, dass man es halt abstempelt.
Ja, aber da hast du es doch wieder.
Ja, das ist bescheuert.
Ja, aber wir leben in einer Gesellschaft, das wollte ich dich noch fragen. Oh, ich habe noch ein Riesenthema. Scheiße.
Wir müssen noch einen zweiten Podcast,
ja, glaube ich, machen. Ja, nein, aber ich glaube, dass...
Dann ist es bist nur noch ein Politik-Podcast und kein
Branchen-Podcast mehr. Ich wollte sagen, ich glaube, 50% der Hörerinnen und Hörer sagen, das war eine ganz tolle Folge, und 50% der anderen Hörer
haben
sagen,
nach 10 Minuten abgeschaltet.
Ja, genau, weil so. Und nein, aber ich glaube, du hast mir das mal gesagt und die Zahl kann jetzt falsch sein, aber ich habe das so zumindest gespeichert, vielleicht habe ich es auch falsch gespeichert. Du hast mal gesagt, dass im Jahr 2016 bei der Amerika-Wahl, wo Donald Trump gewonnen hat, irgendwie 55% der Wähler sich ausschließlich über Facebook politisch informiert haben. Also es war irgendeine ganz abartig große Zahl, die sich politisch informiert haben, nur noch in ihrer sozialen Bubble. Und die keine Tageszeitung mehr lesen, die keine halbwegs neutrale Tagesschau heute, name it, sich angucken. Ne? Mhm. Und ich empfinde das hier in Deutschland ja auch immer mehr, dass die Leute lesen nur noch Überschriften. Also wir beide haben uns doch mal aufgeregt, weiß ich noch, Deutschland spielte gegen England bei der Fußball-Europameisterschaft, ne, mit so die höchste Einschaltquote im Jahr.
Ja.
K.O.-Spiel auch noch, und dann war in der Halbzeit
war die Tagesschau.
Tagesschau. Und die allererste Meldung war Baerbock Plagiatsvorwürfe mit ihrem Buch.
Das war am ersten Tag, als das rausgekommen ist.
Genau, und es war die erste Meldung in dieser Halbzeit. Und dann haben wir uns diesen Bericht noch angeguckt, und dann hat sowohl der Typ, wo sie abgeschrieben haben soll, als auch der Spiegel, wo sie abgeschrieben haben soll, haben beide gesagt, dass das
lässt sich jetzt noch gar nicht klären.
Ja, das sind eher so allgemeine Dinge. Das ist jetzt nicht irgendwie, was jetzt wirklich dramatisch ist. Also da hat sich jetzt nicht jemand mit hochwertigen Federn irgendwie geschmückt. Und dann weiß ich noch, dass du zu mir gesagt hast, guck mal, Papa, der Fernsehbericht von der Tagesschau zeigt eigentlich, die Plagiatsvorwürfe sind zumindest fragwürdig.
Es ist im Moment noch eine Nicht-Nachricht.
Es ist eine Nicht-Nachricht, aber sie wird gebracht als allererstes, die Headline. Wenn du gerade Fußball geguckt hast, holst du ja gerade ein Bier, dann siehst du nur Baerbock Plagiat, und dann ist es das schon.
Ja.
Und Punkt. Und keiner setzt sich mehr auseinander, wieso eigentlich und warum und was hat die denn geschrieben und was war denn da der Inhalt. Und das ist halt so schwierig. Ja? Wir leben in einer Gesellschaft, die immer mehr nur Überschriften konsumiert. Und dann meint, ich kriege dadurch, also dadurch habe ich mein Weltbild im Kopf. Das finde ich halt wahnsinnig schwer. Ich glaube, dass es da auch keine Umkehr gibt. Also wüsste ich jetzt
nicht. Das sind ewig lange Prozesse. Weil das ist ja auch ein Prozess gewesen, dass man da hingekommen ist. So. Ja? Also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie 1990 der politische Diskurs war und wie sich Leute dann informiert haben. Natürlich Tageszeitung, was weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, ob die in dem Kontext damals dann, ob die Auseinandersetzung damit ähnlich war oder so, ja. Ob die auch genauso aufgebauscht war und direkt abgestempelt und so. Ich mag es mir vielleicht gar nicht mal so vorstellen, ja. Aber es ist ja ein Prozess, der stattfindet. Und gerade durch soziale Medien, durch die Digitalisierung unserer Welt, ändert sich ja unsere Gesellschaft so radikal einfach nur. Und das hat stattgefunden innerhalb der letzten 20 Jahre. Ey, das iPhone von Steve Jobs war revolutionär dafür, das war 2007. Ja? Und alleine in dieser Zeit, wie sich unsere Gesellschaft und unser Nachdenken und unser Konsum von Informationen und gerade auch im politischen Bereich dann so geändert hat, das war so schnell, so unkoordiniert, weil wir es alle nicht wussten, weil die Welt kannte es davor nicht. Ja?
Genau, weil du gerade gefragt hast, wie war das 1990, wo ich so denke, du bist es halt gar nicht gewohnt gewesen, mehrmals am Tag Breaking News und nochmal was Nein. Neues und wieder hier neue Sau, die durchs Dorf gejagt wird. Und ich glaube, dass viele damit auch heute noch ein Problem, ich auch, ich habe damit ehrlich gesagt auch manchmal ein Problem, dass ich mich einfach überfordert fühle und mich aus den sozialen Netzwerken zum Beispiel völlig raushalte, weil es mir einfach nicht, weil ich merke, es tut mir nicht gut, weil es zu schnell ist, too much information. Und
auch keine gute Information.
Genau, und du meistens kannst die Information einfach noch gar nicht richtig für dich bewerten. Nein. Naja, und das ist schwierig.
Ja, es ist wirklich nur auch für mich selbst, jetzt wie ich gerade Twitter zum Beispiel auch benutze, ist es eigentlich wirklich nur so ein bisschen Konsum von, was sind die Nachrichten, die reinkommen, weil wirklich politische Diskussion im digitalen Raum, das kannst du vergessen. Das sieht man an dem Podcast, wie lang er geworden ist. Das ist ja ein Thema, das ist so komplex einfach nur und das kannst du nicht in irgendeinen Beitrag schriftlich zusammenfassen mit User Happy Feet 74 Ausrufezeichen, der ein tolles Avatar-Bild da noch irgendwie hat.
Genau. Und dann hast du irgendwie 200 Zeichen, dann musst du irgendwie ein
Statement. Was soll man da denn Statement? Das kannst du gar nicht bringen.
Ja. Ja.
Politik ist viel zu kompliziert. Es wäre so schön, wenn Politik ganz einfach und simpel wäre. Aber das ist es nicht. Aber ich glaube, viele Menschen wünschen sich es und gehen davon aus. Ja, aber
das ist doch.
Ja, aber viele gehen davon aus, dass es einfach so ist. Und deswegen werden Ja-Nein-Fragen gestellt bei irgendwelchen Themen, die in einer politischen Debatte einfach unangebracht sind, einfach weil du immer Kontext haben musst. Ja? Allein einfach nur, sind sie für einen Mindestlohn von 12 Euro? Das ist doch keine Ja-Nein-Frage, aber sie wird gestellt als eine. Weil du eigentlich sagst, ja, aber sie müssen ja eigentlich schauen, was ist denn mit den Nebenkosten davon? Und das muss man ja in dem Kontext sehen und das hat doch die Auswirkungen noch darauf. Hängt alles zusammen und Leute erwarten, dass Politikerinnen und Politiker einfach Antworten aus dem Ärmel schütteln können und sagen können, so ist es, ganz klar, das ist eine ganz einfache Lösung, die wir haben. Nein, es ist nicht einfach, es ist komplex.
Jetzt weiß ich, warum du nicht in eine Partei eintreten willst. Jetzt habe ich das verstanden. Weil es einfach diese einfachen Antworten dann nicht gibt. Wo bist du eigentlich am 26. September?
Ich bin in Hamburg. Briefwahl ist beantragt, weil ich ja nicht bei mir zu Hause wählen kann.
Ja.
Hatte ich jetzt am Freitag.
Deine Mutter und ich, wir sind in Leipzig mit den Hinterkopföhren, da haben wir unser Festival.
Ihr habt ja auch schon Briefwahl beantragt.
Ist auch schon hier auf dem Schreibtisch. Ah, okay. Und wir haben, glaube ich, bis 17 Uhr oder bis 17.30 Uhr haben wir unser Festival. Und ich habe schon zum...
Timing ist perfekt.
Ich habe schon zum... Ja, und dann gibt es ja abends ein Abendprogramm.
Ja, da kommt man dann nach 18 Uhr.
Und ich bin ja nicht mehr im Hinterkopföhr-Vorstand. Ich habe aber schon dem Vorstandskollegen und deiner Mutter natürlich auch schon gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich abends auch nicht dabei sein werde. Weil ich glaube, das wird so eine spannende Wahl.
Gerade wenn es darum geht, wie viele Prozent kriegt die Partei, was sind
möglich. Ich glaube, ich werde auf dem Hotelzimmer sein und mir das alles angucken und werde dann die eine Gala mit den liebgewonnenen Kollegen dann leider schwänzen. Ja, dazu bin ich einfach auch zu politisch denkend.
Ja, ich meine, wer eine Gala an den Tag legt, muss damit vielleicht auch rechnen, dass politisch sehr interessierte Menschen dann vielleicht auch noch den Fokus woanders drauf legen.
Bennett, es war ein Fest.
Es hat ganz viel Spaß gemacht.
Danke, mir auch. Tschüss.